Hallo und herzlich willkommen zum Chaos-Seminar. Heute im Dezember 2014. Das Datum ist so komisch geschrieben, weil wir nachher noch beim Unicode über Indianess reden werden. Und Indianess stinkt einfach immer. Deswegen ist das die einzige Wahrheit. Heute zum Thema Spaß mit Übersetzen. Es geht darum, dass ich seit einem Jahr ein bisschen mit Fremdsprachen rummache. Und beim Versuch mit meinem Tandempartner da irgendwelche sinnvollen Sachen auszuarbeiten, kam es zu einigen putzigen Pannen. Jetzt ist es weniger putzig, wenn ich euch meine Fehltritte in der Fremdsprache sage. Das heißt, ich habe heute Abend ganz viele Bauernopfer, die ich mit dem Fehler in Deutsch darbieten darf. Und weil zu lange Anekdoten ziemlich langweilig ist, gibt es noch einen zweiten Teil des Vortrages. Wir steigen ein bisschen in den Unicode ein. Das Unicode, so wie ihr es nennen möchtet. Sprachen sind prinzipiell nicht statisch, sondern sie verändern sich dauerhaft mit der Menge der Sprecher. So ein typisches Beispiel wären eigentlich Politiker. Die müssen sich ja permanent ihrer Zielgruppe anpassen und permanent die Beschreibung ihrer Ziele verbiegen, dass sie immer genau auf die Zielgruppe passt, die gerade ansprechen würden. Das heißt, das sind Leute, die prinzipiell ständig neue Wörter erfinden müssten. Wir hatten letztens so ein schönes Beispiel aus dem Portugiesischen. Você, dieses E mit dem Dach heißt, die Lippen breit ziehen für den Vokal. Você está bem, heißt wirklich übersetzt, du oder sie bist gut. Soll praktisch heißen, wie geht es dir? Geht es dir gut? Und die Antwort, eine mögliche Antwort darauf war EU, estou bem. Mir ist gut. Und es ist mittlerweile ziemlich unpraktisch geworden, das so zu lange zu sagen. Nach begreifen Portugiesisch ist eine Sprache, die mit sehr vielen Wörtern sehr wenig Informationen überträgt. Deswegen wäre die praktische Anwendung in der Praxis seta bem, to bem. Und weil es mittlerweile uncool geworden ist, zu Zeiten von SMS diesen ganzen Scheiß auch nur auszuschreiben, lautet die Frage ta und die Antwort lautet to. Und damit hat man es eigentlich das notwendig zusammengefasst. Es ist E-Protokoll und die Leute wissen, was man sagen möchte. Bevor ich jetzt mit den Sachen anfange und euch anfange, meine Geschichten in Fremdsprachen zu erzählen, möchte ich, dass ihr im Moment Zeit nehmt, über ein paar Sachen nachzudenken, weil sie sich im Laufe der Geschichte ändern könnten. Wie würdet ihr definieren das Wort temperamentvoll? Oder was ist eigentlich sentimental? Stellt euch vor, jemand auf euch zu, der gerade nur gebrochen Deutsch spricht und fragt, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen steigen und steigern? Mein persönlicher Lieblingslied mit Victor Wander gewesen, streichen und streicheln. Ich hatte das Gefühl, er bricht sich die Zunge, weil er versucht, das Streicheln auszusprechen. Das fiel mir doch relativ schwer. Wenn ihr Spaß haben wollt mit Chinesen, lasst sie nachsprechen Streichholzschächtelchen. So hat es halt in jeder Sprache ihre Macken, die einige Leute besser sprechen können und andere nicht. Und kommen wir auf die Frage, wo fängt eigentlich die Sprache an? Da habe ich mir Jürgen gebeten, mit uns ein paar Sachen direkt vorzubereiten. Ich drücke dir einfach mal das Mikrofon in die Hand, wenn ich den Anschalter finde.
Und lange drauf drücken.
Oh, das klingt komisch.
Das klingt auch nicht komisch, aber macht gar nichts. Nicht so schön. Automatisch hat mich gestellt, dass ich soll ein paar Sätze im Satz im
Dialekt sagen. Also ich soll, soll ein paar Sätze in Hochdialekt sagen. Und da habe ich mich nämlich erstmal gewundert, ja, was ist denn eigentlich Hochdialekt? Weil Schwäbisch ist ein hochdeutscher Dialekt und im Gegensatz zum Niederdeutschen, wo man normalerweise als Hochdeutsch bezeichnet, ist das eigentlich nicht Hochdeutsch, sondern Niederdeutsch. Und dann habe ich gedacht, das heißt vielleicht sowas, aber Schwäbisch schwätze ich ja sowieso. Und dann habe ich einfach mal gegoogelt, was denn ein Hochdialekt sein soll und habe tatsächlich was gefunden und habe dann interpretiert, es soll sowas sein wie Honoratiore-Schwäbisch. Honoratiore-Schwäbisch ist das Schwäbisch, das die Stuttgarter schwätzen, wenn sie nicht zugeben wollen, dass sie Schwaben sind. Also man bemüht sich irgendwie den Hannoveraner Dialekt nachzuahmen und einem Schwaber gelingt es nicht so richtig. Hätte ich jetzt schon genug in Schwäbisch drin?
Ja,
war es hochdialektisch genug?
Es war ein guter Anfang.
Ist das so Oettinger-like, was dann da rauskommt, oder?
Ja, so Oettinger-like, genau.
Ich habe die Oettinger-Beispiele für Englisch nicht aufgeschrieben, aber ihr werdet sie, glaube ich, alle kennen. I think I spider. Oder Human Meyer. Der Oettinger hat ja auch im Fremdsprachen was bewiesen. Ich muss sagen, ich spreche Sächsisch ziemlich schlecht, weil ich das nie bei meinen Eltern gelernt habe. Aber immer wenn ich bei meiner Oma gehe, habe ich Sketchbonbons angeboten gekriegt. Bei Sachsen hätte es so ein typisch offenes O, aber dann habe ich immer noch nicht geklärt, wo eigentlich diese ganzen Dialekte und die Sprachen herkommen. Und der Jürgen hat vorgeschlagen, das könnte man festmachen, eine Sprache ist dann eine eigene Sprache, wenn sie eine Armee hat. Wie machst du das im Sinne von der Schweiz? Haben die drei Armeen? Brauchen die mehrere davon? Ich hatte ein nettes Gespräch im Zug mit einer Ukrainerin. Ich befand mich gerade auf dem Weg von Berlin nach Stettin. Stettin ist knapp hinter der deutschen Grenze. Und habe dann im Gespräch gemeint, ja, also ukrainisch, das ist ein richtiger putziger russischer Dialekt. Wir sind kein Dialekt, wir sind eine eigene Sprache. Das ist wichtig für die nationale Identität. Und das ist eigentlich auch, das glaube ich, der große Moment, so wann wollen Leute anfangen, sich abzusetzen. Dieses Beispiel mit dem Tag und Tod, seht ihr, wenn Jugendgruppen anfangen, sich vom Rest der Leute abzusetzen. Das war auch beim Portugiesischen ziemlich fasziniert. Es gab im Jahr 2008 eine Konferenz der portugiesischsprachigen Länder, also Portugal, Brasilien, Mosambik, Angola und ein paar Inselstaaten, deren Namen ich nicht benennen kann, wo man sich einfach auf ein neues einheitliches Schriftsystem geeinigt hat. Es ist tatsächlich so, dass über den gesamten portugiesischen Sprachraum herrscht weitaus weniger Dialekt als innerhalb des Landes, wo verschiedene Gruppen versuchen, sich mit regionalen Unterschieden voneinander abzusetzen. Das finde ich auch im Russischen faszinierend, dass es so wahnsinnig wenig Dialekte gibt. Es ist im Deutschen ziemlich ausgeprägt und es ist tatsächlich eine Qual für Leute, die Deutsch lernen. Wir hatten bei den Sprachen steigen und steigern. Ist Y im Englischen eigentlich ein Vokal? Oh, schönes Beispiel von Victor. Victor hat mich gefragt, also Victor ist mein Tandempartner für Portugiesisch. Die Geschichte, wie ich eigentlich zu Portugiesisch komme, ist, ich habe vor über einem Jahr eine beknackte Spontanentscheidung getroffen. Ich fliege zum Karneval 2015 nach Rio de Janeiro, was für mich eigentlich komplett untypisch ist, solche Entscheidungen zu treffen, und habe im gleichen Atemzug entschieden, ich werde Portugiesisch lernen. Also habe ich jetzt einfach darauf gewartet, dass an der Universität Ulm das Sommersemester beginnt. Und ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl habt, wenn ihr keine Studenten seid, Sommersemester, eines Dienstags, 17 Uhr, beginnt die Anmeldefrist. Das ist der kleine Moment in dem Jahr, in dem die Universitätssurfer den Lasttest der Studenten aushalten müssen. Ich war, glaube ich, mit 10 Browserfenstern unterwegs und habe versucht, mich zu diesem Kurs anzumelden. Als dann eins von den 10 Fenstern, die gerade frisch am Laden waren, mir gesagt haben, sie können mich nicht anmelden, weil ich ja bereits angemeldet bin. So, Checkpot, Anmeldung geschafft, Portugiesisch war ich drin. Es waren übrigens 20 Sekunden nach Start der Anmeldung nur noch 14 von 20 Plätzen frei. Es ist tatsächlich ein hart umkämpfter Markt. Und wie ich jetzt fertig war, schaue ich mich so um, so wie sieht es eigentlich mit Sprachenangebot Universität Ulm aus? So Englisch, minus 40 freie Plätze, Japanisch, minus 20 freie Plätze, Spanisch, vergessen, Russisch, minus 5 freie Plätze. Oh, Russisch, das wollte ich schon lange mal wieder machen. Hatte ich nochmal in der Schule. Russisch 2, hier ist noch frei. Klick, ich bin drin. Und damit ist dann die zweite Sprache in diesem Semester reingekommen. Und nachdem mir klar war, wie mein eigener Lerntyp funktioniert, war mir klar, dieser Gruppenunterricht wird mir nichts bringen und ich bin auf, sagen wir neudeutsch, ein soziales Netzwerk auf der Suche nach einem Tandempartner gegangen und habe dort Victor aufgegabelt. Er hat gemeint, er freut sich eigentlich riesig, er ist schon seit einem Jahr unterwegs und hat noch keinen gefunden und da können wir was gemeinsam machen. Das Tolle an meinen Gesprächen mit Victor ist, Brasilianer, er spricht fließend Englisch, also wir haben eine gemeinsame Sprache, auf der wir uns austauschen können, wo man auch nur in Ruhe lästern kann, wenn man keinen Bock hat, über Sprachen zu reden. Und Victor fragt mich eines Tages, sag mal, wie heißt das eigentlich, wenn man ein Eis isst? So, Eis, Essen. Ja, anderes Wort. Ich glaube, Essen ist gut. Gibt es noch mehr?
Schlotze.
Er kommt aber richtig. Ich habe gesagt, okay, du kannst sagen Schlecken, aber nur für Eis. Wahrscheinlich ist Schlecken so eine Kombination aus Schlürfen und Lecken. Übrigens, der Disclaimer für dieses Gespräch hier. Ich habe nichts von dem, was ich heute mache, in irgendeiner Form mal studiert, dass ich einen Abschluss dazu hätte. Und wo ich auch nie drauf verlassen könnte, meine Aussprache ist in jeder Sprache, inklusive Deutsch, schlecht. Also zurück zum Eis und zu Viktor. Ich so, Viktor, okay, Eis essen, Schlecken. Sitzen wir am nächsten Tag auf dem Sofa vom Bezi-Büro und er kommt mit dem Satz an, sie ist Schleck. Ich denke mir so, welchen Kontext haben wir gerade? Worüber reden wir überhaupt? Erst überlegt, welchen Objekten würde ich eigentlich die Eigenschaft Schleck zuordnen? Und mir ist tatsächlich eins eingefallen. Also nochmal überlegen. So, was könnte er mit diesem Wort Schleck assoziieren, das ich bisher noch nicht verstanden habe? Als das gestern im Gespräch aufgefangen hat, waren wir eigentlich bei Eis. Welche Eigenschaften hat ein Eis? Ist es kalt? Ist es klebrig? Ist es süß? Was weiß ich, was er mit Schleck meint? Was nachher rauskam, das war eine kleine Fehlübersetzung. Er wollte eigentlich sagen, sie ist lecker.
Sie?
Ja, sie. Denn was ich im Kontext nicht begriffen hat, es ging gerade um Studentin, die vorbeilief. Und da waren wir wunderbar beim Thema. Das Tolle im Vergleich, wenn ihr Sprachen privat lernt, im Vergleich zu einer Schule ist, ihr seid in der Auswahl eurer Themen frei. Und wenn ihr einen Partner habt, mit dem ihr verreden könnt, könnt ihr auch diese ganz coolen Sachen, die euch so wirklich auf der Seele drücken, reinwerfen. Also, ille esta gustosa. Gustosa heißt lecker und es gibt ein Verb, das klingt so ähnlich, gostaria, ich möchte gern oder ich hätte gern. Kann man ein Bedürfnis ausdrücken oder im Restaurant etwas bestellen? Halten wir mal fest. Ille esta gustosa. Was wir im gleichen Fall noch hatten, war gewesen, ille esta, den Satz kennen wir bereits schon, komm und fogo. Was ich lesen kann, com, komm fogo. Ich habe es nie geschafft rauszuhören, weil er eigentlich ein M und ein N spricht. Das verschleift einfach alles wunderbar. In dem Fall würde man sagen, con fogo. Das heißt wirklich übersetzt mit Feuer. Und ihr werdet gleich verstehen, sprachliche Bilder sind in jeder Sprache ein Problem, weil sie wirklich schlecht übersetzen. Was hat es denn im Englischen mit Feuer zu tun? Irgendwie der Satz, she is hot, könnte man noch verstehen. Aber genauso sinnvoll, she's in heat. Es ist ein kleiner Übersetzungsunterschied. Und das korrekte Mapping ist, das ist lecker und das ist mit Feuer. Es gibt ja noch einen englischen Liedtext, den habe ich seit Jahren nicht geschafft zu übersetzen. Er geht ungefähr so, this girl is on fire. Und wenn ich jetzt die typische Methode nehme, übersetzen durch Vergleichen. Also der Beispiel ist, this girl is on fire. Wenn ich sage, the house is on fire, heißt aber so ziemlich, das Haus brennt. Also wenn das die korrekte Übersetzung mit diesem Liedtext wäre, wäre es ziemlich brutal und würde nicht im Radio ausgestrahlt werden. Nehmen wir ein anderes deutsches Beispiel. Sagen wir, es brennt vor Leidenschaft. Wir haben gerade gelernt, hitzebedingte Beschreibungen sind nicht eindeutig. Was weiß ich, welche Muttersprache der Liedtexte hatte. Vielleicht heißt es auch einer von den beiden. Woher soll ich das wissen? Ich habe es mittlerweile aufgegeben, zu verstehen, was dieses Lied eigentlich heißen soll. Wenn ihr besser werdet in Fremdsprachen, wird es irgendwann mal besser mit der Selbstverteidigung im Unterricht. Zum Beispiel gibt es die beliebte Sache, warum hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht? O cacho, jacameo, meo papillo. Der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen. Das verschafft euch erstmal die Stunde hinweg die Möglichkeit, von eurer Lehrerin nicht böse angeschaut zu werden. Immerhin sinnvoll verteidigt. Victor hatte auf Portugiesisch ein ganz großes Problem. Und zwar geht die Sprache davon, also du führst für jedes Wort einen Artikel mit. Wenn ich zum Beispiel sage, mein Name ist Markus, muss ich sagen, der, mein Name ist Markus. Für jedes Wort den Artikel. Der Artikel ist so bestimmt, wie es nur irgendwie geht. Also es gibt der, die, das, wie im Deutschen, gibt es im Portugiesischen zwei Geschlechter, der und die. Und es gibt diese unbestimmten Artikel, diese Zahlenwörter, so eins, also eine männlich und eine weiblich. Und den ganzen Rest drückt man mit Hilfe von Präpositionen aus. Und irgendwann habe ich dir gemeint, pass auf, wenn du einen Gegenstand hast, den du auf den Tisch bringst, schau dir mal die Form des Gegenstandes an, der ist länglich, und dann beschreibst du abhängig von der Form des Gegenstandes die Zielposition. Ich lege die Kreide auf den Tisch, ist ja was anderes als ich stelle die Kreide auf den Tisch. Das meint, komisch, weil, kann ich gerade portugiesisch sagen, ich sage es einmal, der Stift, a caneta, der Stift, está na mesa, befindet sich auf dem Tisch. Die korrekte, sinnvolle Übersetzung, wie viel Inhalt wirklich drinsteht, ist, Stift befindet sich in der Nähe des Tisches. Denn es ist egal, ob auf dem Tisch oder unter dem Tisch oder irgendwie auf der Kante, es bleibt immer na, also wirklich übersetzt in dem Tisch. Ich meine, pass auf, so schwer kann das nicht sein, schau mal darüber. Unten gibt es ein Büro, WC-Büro, standgeraden Besen. Ist relativ simpel, der Besen steht, wovor? Der Besen steht in der Ecke. Nein, 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 der Besen steht an der Ecke. Und um das zu verstehen, habe ich ziemlich lange nachgedacht. Stell dir mal die folgenden deutschen Sätze vor. Ich sitze im Café an der Ecke. Ich sitze im Café in der Ecke. Ist einer von beiden Sätzen falsch?
Kommt drauf an.
Jürgen hat eine Erklärung.
Naja, wenn das Café an der Ecke eines Hauses ist, dann ist es außen an der Ecke. Und wenn man halt im Café sitzt, und das ist ein viereckiger Raum, dann kann man da in der Ecke sitzen.
Richtig. Deutsche haben irgendwie in allem, was sie erzählen, so eine geometrische Vorstellung. Das ist in der Ecke, in der Ecke, in der Ecke, in der Ecke. An, 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 an der Ecke. In dem Moment schlug er noch die Hände über den Kopf zusammen und meinte, bah, Deutsch, ich hasse Deutsch. Also die portugiesische Ausdrucksart ist, befindet sich nahe Ecke. Ich habe noch mal gefragt, ich kann es über den Zaun brechen. Du kannst sagen, der Besen befindet sich nahe der Ecke in aufrecht stehender Position. Aber das würde einfach keiner tun. Das braucht man einfach nicht. Und dann habe ich einfach beim nächsten Treffen mit Nadja, Nadja war zu dem Zeitpunkt Nachhilfelehrerin für Russisch, immer die Geschichte erzählt. Und Nadja ist herrlich in Lachen ausgebrochen und hat gemeint, wenn er den Unterschied nicht kennt, wie machen die eigentlich Geometrieunterricht in der Schule? Was einfach daran liegt, dass Russisch eine Sprache ist, die grammatisch extrem ähnlich zu Deutsch ist. Also dieses Konstrukt, das wir haben mit den vier deutschen Fällen, ist im Russischen genau das gleiche, mit exakt zwei Ausnahmen. Eine Ortsangabe in der Schule, im Auto, sechster Fall, die Präposition mit. Ich gehe mit Mutti einkaufen. Ich gehe mit dem Hund spazieren. Fünfter Fall. Ganzer Rest der Grammatik wie im Deutschen. Es ist für den Deutschen eigentlich relativ einfach zu lernen. Mit einer Ausnahme. Für diesen sechsten Fall, diese statische Ortsangabe, die wir gerade hatten, gibt es theoretisch zwei Wörter. Das eine ist ein W, einfach nur ein deutsches W. Das andere ist ein Na. Und was man im Russischunterricht als Schüler immer erzählt bekommt, ist: Du kannst nicht wissen, wenn du welches von beiden brauchst, du musst es einfach lernen. Und jetzt haben wir gerade gesehen, für dieses Beispiel in der Ecke, an der Ecke, es gibt scheinbar für jeden Zusammenhang eine noch so beknackte Regel. Es ist nur wichtig, diese Regel zu finden, um im abstrakten Kontext zu verstehen, warum man dieses Wort braucht. Und habe ich tief angefangen nachzudenken, um nachher zu tüfteln. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass dieses Wort am besten übersetzt mit in und dieses am besten mit auf. Das wäre so ein Anwendungsfall und das wäre so ein Anwendungsfall. Der feste Ort auf dem Fahrrad, es ist nicht im Fahrrad und im Haus. Prinzipiell bin ich jetzt übergegangen, alle Fragen, die mir Viktor stellt, einfach mal in irgendeiner Form aufzuschreiben und die nächste Stunde zu meiner Russischlehrerin zu schleppen. Denn das sind genau die Fragen, die ich brauche, um Russisch zu lernen.
Dann kann ich nochmal was zur Ecke sagen.
Die Ecke.
Ja, also ich kenne jetzt kein Portugiesisch, aber im Spanischen ist es so. Also ich weiß nicht, was da die richtige Präposition ist. Aber da gibt es zwei Worte. Da gibt es Esquina, das ist für die Außenecke, und Rincón, das ist für Winkel, also die Innenecke. Also da kann man dann unterscheiden anhand vom Wort, welchen Fall jetzt gemeint ist.
Spanisch mag ich nicht zu beurteilen. Victors bevorzugte Verwendung war M plus Artikel, also na oder no, eben.
Präpositionen, da kenne ich jetzt nichts.
Zitat Gieselberg, Präpositionen sind in jeder Sprache gefickt und man muss sie einfach auswendig lernen. Zum Beispiel, wo meine Freundin immer wieder drüber stolpert, ist der Unterschied zwischen den Worten nach, zu und alle zu mit Artikel. Zur, zum. Wo ist der Unterschied zwischen diesen Wörtern? Ich gehe, okay, was kurz gesagt, das ist Zeitbestimmung, bitte nochmal.
Also ich gehe nach Hause oder ich bin zu Hause.
Warum gehe ich nach Hause, aber ich gehe zu meiner Oma? Und dann heißt es, ich bin bei meiner Oma. Also ihr werdet feststellen, es gibt Wörter, die könnt ihr logisch gruppieren. Die haben.
Willst du mit dem Ali?
Nein.
Ich gehe nach Ali, sagt einer, sagt sein Freund, das heißt zu Ali. Dann sagt er, was, Ali schon zu, ist erst fünf.
Die Sache ist, ihr habt im Deutschen von diesen, die Dinge heißen Präpositionen. Präpositionen sind Wörter wie bei, an, in, um, zu, so eine Wortfamilie halt. Das sind alles Präpositionen. Davon habt ihr im Deutschen erstaunlich viele. Und das Gemeine ist, wir benutzen die nicht nur, um Orte anzugeben, relativ, sondern wir benutzen die auch in Kombination mit Verben. Also halten wir nochmal fest, was wir bisher im Deutschen gemacht haben. Wir haben gesagt, wir geben von einem Gegenstand die Zielposition an. Wir geben sie relativ zu einem Bezugsobjekt an, also auf dem Tisch, am Tisch, im Tisch, braucht ein bisschen mehr Kraft, aber geht auch, nachher den Tisch, die Zielposition, den Ort. Wir können außerdem noch mit Verben eine ganze Menge beschreiben, und zwar diese Präpositionen kann man alle mit dem Verb kreuzen. Nehmen wir als Beispiel mal das Verb brechen. Ich kann etwas anbrechen, zerbrechen, aufbrechen. Verbrechen ist ein bisschen anders in der Bedeutung. Vielleicht finden wir eine abstrakte Bedeutung, die diese ganze Wörter zusammenfasst. Ich kann etwas einbrechen, ausbrechen, durchbrechen. Eine lange Überlegung, was eigentlich einbrechen ist. Einbrechen erfordert eine gewisse Gewaltaktion, um in das Gebäude hineinzukommen, währenddessen Ausbrechen eine andere Startposition hat, um mit Ziel herauszukommen. Das heißt, wenn ich irgendwie einen Tunnel habe und wenn ich einen Berg habe und einen Tunnel bauen möchte, möchte ich nachher einen Durchbruch machen. Das heißt, ich muss den Berg einbrechen, damit ich aus dem Berg wieder ausbrechen kann. Das ist in der deutschen Sprache ein bisschen komisch. Wir haben unterbrechen. Ja, ein bisschen anders von Bedeutung. Kann man etwas überbrechen? Wir finden bestimmt einen Zusammenhang, in dem das Ganze auch noch Sinn ergibt. es gibt noch das Erbrechen und das Gebrechen.
Aber ganz wichtig ist natürlich auch die Heirat. Du sollst nicht Ehe brechen, ehe du in Helgoland bist.
Das ist ja relativ einfach zu verstehen mit dem Brechen. Es geht ja darum, irgendwas kaputt zu machen. Also ein abstraktes Konzept. Und mit diesen Vorsilben, zum Beispiel bei Verben, ich gehe hin, ich gehe weg, kann ich auch nur eine Richtung angeben. Das heißt, ich kann eine Richtungsangabe auf dem Verb machen, ich kann eine Richtungsangabe auf dem Präposition zu einem Substantiv machen. Ich kann sagen, ich gehe zu meiner Oma oder ich komme von meiner Oma. Oder ich gehe hin zu meiner Oma oder ich komme weg von meiner Oma. Da ist Deutsch eine unheimlich ausdrucksstarke Sprache und dem bin ich wieder in Russisch auf die Fresse geflogen. Russisch Verben der Fortbewegung. Gibt es an sich schon viele, deren Sinn sich noch nicht ganz ergeben hat. Es gibt das IT und das Raditsch, die eine Fortbewegung zu Fuß beschreiben. Die darf ich mit einer Richtungsangabe kreuzen, ich darf ein Ziel haben. Es gibt noch das Guljatsch, das heißt spazieren gehen. Außer von einer Russischlehrerin, spazieren macht man an einem Ort. Wenn man sowas tut, hat man kein Ziel. Ich kann nicht sagen, ich spaziere zu meiner Oma. Ich kann sagen, ich spaziere im Park. Ich spaziere am Fluss. Ich spaziere nach Hause. In einem gemütlichen Gang. Aber sehr schön, wenn du das sagst, ist in Deutschland genauso, bist du der perfekte Kandidat, um Russisch zu lernen. Kleine aufhaltende Geschichte. Ich habe ja so ein kleines verkorkstes hinterländisches Weltbild und ich war der Meinung, beim Sprachenlernen sind irgendwie mehr Frauen dabei. Tatsächlich haben wir es geschafft, bei Portugiesisch 7 Weiblein, 8 Männlein, ist schon einigermaßen ausgeglichen. Bei Russisch war mir nicht klar, was passiert ist. Wir waren irgendwie 20 Männer und 4 Frauen. Das war... Das Schlimmste, was ich je gemacht habe, war, mich mit einem Russen über den Ukraine-Konflikt zu unterhalten. Das ist sehr schnell sehr emotional geworden. Und ich dachte mir nur, wie wirke ich dieses Gespräch jetzt ab? Ich überlege gerade, wo ich in der Stelle sinnvoll den Faden wieder aufgreife. Fassen wir nochmal zusammen. Im Russischen geht das auch. Ich saß mit Nadja im Café und habe sie gefragt, wie lange hast du eigentlich noch Zeit für mich? Und hat sie gemeint, ich muss irgendwann mal heim und Sachen packen. Habe ich gemeint, ach Ivo, was du heute kannst besorgen, das kannst du morgen immer noch tun. Und dann kam sie an mit, warte, wir haben ein Sprichwort, ich brauche einen großen Moment zum Übersetzen. Sergio wird sich freuen. Работа не волк, в лес не убежит. Heißt wörtlich übersetzt, die Arbeit ist kein Wolf, sie rennt nicht in den Wald. Das war die russische Antwort auf, was du heute kannst besorgen, kannst du morgen immer noch tun. In dem Moment ist übrigens meine Verzweiflung stark angestiegen, denn wir haben schon wieder ein Verb der Fortbewegung, dessen Sinn sich mir immer nicht erschlossen hat. Ich habe jetzt einfach mal gemappt, beschied auf schnelle Fortbewegung und da hängt die Vorsilbe U dran. U entspricht dem Deutschen weg, also wegrennen, weglegen, wegstellen, einfach an irgendein Verb dran packen. Was an der Stelle im Russischen interessant ist, sind die Zeitformen. Wir haben ja im Deutschen unsere 6 Stück. So ziemlich der härteste deutsche Satz, den ich liefern kann, ist: Ich werde bemerkt haben, dass ich meinen Koffer vergessen haben werde, nachdem das Flugzeug gestartet worden sein wird. Ich mache eine Rückblende in der Zukunft, aber was Spaß macht, auch noch im Passiv. Dann kriege ich bis zu 4 Verbbestandteile in so einen Satz rein. Das ist ziemlich das Härteste, was ich mir geben kann im Deutschen. Die Russen sind das schlichter. Die haben 3 Zeitformen. Es gibt das Präsens, konjugiert Verben. Die Konjugation ist die Anpassung von einem Verb an die Einzahl der Personen. Ich gehe, du gehst, er geht. Das ist Konjugation. Gibt es halt das Präsens, dann gibt es halt diese einfache Vergangenheitsform Man klatscht die Endung al an das Verb für männlich und ala für weiblich und alo für sächlich. Wir haben gerade das ganze Kriterium abgehandelt. Und dann gibt es noch das Hilfsverb werden. Lernen wir einmal Konjugation auswendig und hat das Futur. Und damit sind wir mit dem russischen Zeitpunkt schon durch. Das war's. Wir haben zu Schulzeiten immer erzählt, übersetzen so nah am Text als möglich. Aber es gibt ein paar... Konjunktiv, ich habe benutzt jeslitor, so eine Wenn-Dann-Formulierung. Hast du noch einen Kommentar zum Thema Konjunktiv? Verlaufsform, sowas wie das Gerundium. Wir kommen gleich drauf, was es gibt. Es gibt dann im Russischunterricht, dass man deutschen Schülern gerne sagt, ja, aber es gibt zu allem zwei Verben und dann kommt eine ziemlich lange, komplizierte Erklärung. Wir haben das mit dem Brechen gerade gehabt und ich mag es nochmal am anderen Verb festmachen. Trinken. Simon trinkt aus der Flasche. Wie lange dauert eigentlich Trinken? Gut, es kann ein bisschen länger dauern. Das ist eigentlich der wichtige Punkt an der Sache. Was passiert, wenn ich sage, Simon trinkt aus? Gehen wir davon aus, dass Austrinken von der Zeitdauer her kürzer ist als Trinken. Es gibt Tränke, schön gesagt, es gibt Tränke, die Eubebu Uma Bebida, ich trinke ein Getränk. Es gibt Sachen, die trinkst du nicht, die trinkst du halt nur aus. Also man kann mit Hilfe dieser Verbvorsilben gewisse Dauern machen. Christine hat mal gesagt, das Verb Chitach heißt lesen, Brochitach. Sie übersetzen würde mit fertig lesen. Also wenn ich Verbvorsilben, diese Präposition irgendein Verb dran klatsche, dann habe ich... Durchlesen, danke schön. Ich muss nur eben den Text durchlesen. Durchlesen ist etwas, das wahrscheinlich in der Zukunft fertig werden wird. Ich habe also dieses indirekte Hilfsmittel, nochmal in der Zukunft aufzubauen. Und das kann ich durch alle Zeitpunkte hindurch machen. Und damit habe ich die gleiche Ausdrucksmächtigkeit wie im Deutschen. Und es ist nun beim Übersetzen immer wieder schwer zu schauen, aus welchem Möglichkeitsbereich kommt die Sprache und in welchen Möglichkeitsbereich kann ich hinein übersetzen. Ich habe es einmal gemacht auf dem Kongress. Auf dem Kongress gibt es bei den Engeln auch ein Übersetzerteam. Und das Ziel ist eigentlich, dass alle Vorträge, die nicht auf Englisch sind, in irgendeinem Behelfsenglisch übersetzt werden, damit die Leute im Vortragsraum eine Telefonnummer anrufen können und sie die Live-Übersetzung anhören können. Übersetzen ist sehr anstrengend. Zumindest live. Ihr habt quasi eine Stunde Vortrag. Das heißt, ihr dürft eine Stunde hören und eine Stunde sprechen. Aber es vergeht nur eine Stunde Zeit. Das ist quasi so, man kondensiert zwei Stunden Arbeit auf verdammt wenig Zeit. Deswegen sollte Übersetzen üblicherweise so laufen, ihr habt zwei Leute in einer Übersetzerkabine, die haben beide ein Headset auf, hören beide, können beide sprechen, die können beide ihre Mikrofone getrennt stumm schalten und es ist wichtig, dass der eine dem anderen signalisieren kann, wenn er gerade nicht mehr kann, um zu übergeben. Und was auch wichtig ist, ihr habt prinzipiell immer ein Wörterbuch dabei, weil bestimmt irgendein Wort reinkommt, das ihr nicht kennt, das ihr nachschlagen müsst. Das ist halt der Fall von, du musst den Satz im Pufferspeicher drin behalten, das Wort nachschlagen, währenddessen dein Partner weitermacht und du musst nachher die Information nachliefern. Das kann wirklich kräftezehrend sein. Vor allem, weil die Satzstruktur in verschiedenen Sprachen komplizierter ist. Nehmen wir mal das Beispiel. Der Soldat James Ryan fiel 1968 im Kreise seiner Kameraden und auf der überlegenen Kriegsführung gegenüber der Obrigkeit auf. Ihr müsst im schlimmsten Fall bis zum Ende von diesem Satz warten, bis die Bedeutung sinnvoll da ist. Wir hatten das sehr schön am Beispiel des Türkischen gehabt. Meine Freundin gebeten, mir einen Grundcrashkurs Türkisch zu geben, speziell für diesen Vortrag. Ist jetzt groß genug zum Lesen?
Ja.
Die Beispiele sind übrigens nicht von mir, aber sind gut gewesen. Aussprachehilfe, vergesst meine Aussprache, das E mehr wäre ein R und dann wäre das zweite Zeile Sani Seburo. Das Interessante ist, die machen, fangen an, gedanklich den Satz am Verb aufzubauen. Das Verb trägt die Anzahl der Personen, die das machen, die Zeit und noch eine ganze Menge an anderen Informationen. Der zweite Satz, wörtlich übersetzt, heißt dich und dann ist es ein Wort, ich liebe Präsens. Das kann man im Türkischen so weit treiben, dass man ganze Sätze auf ein Wort runterkondensieren kann.
So wie Regex.
den mag ich. Latein eine komische Sprache ist. Das gebeugte Verb immer am Ende steht und die Fälle komisch sind. Du Latein magst?
Aber Latein ist ja auch so, dass man das Person auch in einem Verb drin hat.
Ist bei Portugiesisch mittlerweile auch so, da ihr quasi die Verben konjugiert und immer die Anzahl der Personen bekannt sein sollte, ist es so Personalpronomen, ich, du, er, sie, es, wofür braucht man so einen Scheiß, kann man einfach weglassen. Benny ist mich, hast du vermisst und das Mi ist das Fragepartikel, das eigentlich den Sachverhalt dieses Satzes erfragen soll. Das kann ich auch an eine beliebige andere Stelle im Satz fragen. Kann er fragen, mich hast du vermisst. Das kann ich beliebig nach vorne und hinten setzen. Und sie meinte noch, also ihr Schulbuch sagt eigentlich, der Teil vom Satz, den ich stärker betonen möchte, soll eigentlich weiter nach vorne. Das hat sie nur im Praxiseinsatz noch nicht gesehen. Also geht jetzt meine Frage weiter. Wenn du prinzipiell die Satzstruktur immer anders gestalten musst, schaffst du es ad hoc einen Satz zu sagen? Nein. Es ist immer vorneweg überlegen und den Satz bauen. Ihr kennt so Sprachen wie Loglan und Loschban. Es gab in den 1960er Jahren mal die Idee, dass Leute dadurch beschränkt werden, welche Muttersprache sie kennen. Also bei Viktor hatten wir gesehen, er macht sich relativ wenig Gedanken im normalen Sprachgebrauch, wie es denn mit der Geometrie auf sich hat. Was es damit auf sich hat. Ist doch egal, ob die Ecke jetzt in oder außen oder konvex oder konkav ist. Es ist halt irgendeine Begrenzung in der Landschaft. Loschmann Level 0 habe ich mit Hannes gemeinsam gemacht. Die Sprache versucht halt, mathematische Logik in Sprache abbildbar zu machen. Und tut mir leid, mein Laufbein ist einfach zu schlecht, wir müssen auf Deutsch machen. Ich fange den Satz eigentlich an mit dem Verb, das ich sagen möchte. Nehmen wir als Beispiel das Verb lernen. Und mit diesem Verb assoziiere ich ein paar Dinge, die dabei immer mitspielen werden. Das erste ist das Was. Das nächste ist das Hilfsmittel, das ich zum Lernen brauche. Ein Buch, ein Taschenrechner, ein Video. Und zuletzt kommt das, wo ich lerne, an welchem Ort. Das heißt, in Deutschland wäre ein gültiger Satz, lerne, normalerweise ich lerne, lerne Portugiesisch, Buch, Universität. Du kommst ohne Präposition aus. Das ist ja schon mit dem Verb automatisch festgelegt. Du hast eine Menge optionaler Argumente und so viele Argumente, wie du halt mitführst, ist es halt festgelegt. Ich weiß nicht, ob das noch festgelegt ist. Wir müssten jetzt im Loschbahn Level 0 Guide nachschlagen.
Was ist Loschbahn?
Loschbahn ist eine Kunstsprache aus den 1960er Jahren.
Also so wie Esperanto oder so.
Ja. Esperanto war der Chaos-Vortrag von Macha ganz schön. Esperanto ist aus den 1870er Jahren. Von einem Russen, der in einem Multikulti-Gebiet aufgewachsen ist, gemeint hat, da muss man was machen. Und es war halt hat befürchtet, dass er persönliche Repressalien zu befürchten hat, wenn er nur seinen realen Namen veröffentlicht. Also hat er sich ja Dr. Esperanto genannt. Das war halt die internationale Sprache des Dr. Esperanto. Muss wohl so Richtung Lettland gewesen sein, wo das entstanden ist. Also wir sind jetzt bisher mal so ein Crashkurs durch Zeitform durch, im Beispiel vom Russischen mit, wie wenig Zeitform kommt man eigentlich aus, wenn man in der Lage ist, Verben zu manipulieren. Wir hatten gesehen, im Portugiesisch kann man A kürzen, man braucht zum Beispiel keine Personalpronomen, es ist bereits im Verb kodiert. Und ich wollte gerade hinaus auf Portugiesisch Personalpronomen. Personalpronomen sind Wörter wie ich, du, er, sie, es. Kennt ihr mehr?
Wir, ihr, sie.
Ihr, euch, ihnen.
Was sind ihr, euch, ihnen? Was ist meine, deine? Werden im Deutschen auch dekliniert. Die Frage ist, brauchen wir eigentlich so viele oder brauchen wir weniger? Also im Deutschen wäre das irgendwie der Satz so, einzelne Personen, kann ich unterscheiden als Sprecher, derjenige, mit dem ich spreche oder ein beliebiger Dritter und das Ganze nochmal in Gruppen, also die Gruppe einschließlich mir, die Gruppe exklusive mir oder ich spreche mit jemandem über eine dritte Gruppe. Auf Portugiesisch ist man mittlerweile so weit gegangen, also es gibt es in der Sprache sowieso nicht. Es gibt einfach kein Sächlich, Punkt. Und das ihr braucht man nicht, wofür brauchen wir so einen Scheiß? Die kommen, im Portugal-Portugiesisch ist es noch am Aussterben, im Brasilianisch-Portugiesisch ist es schon ausgestorben. So, das Wort hieß mal nos und als ich Victor gebeten habe, mir die Verben zu konjugieren, ist er immer an der Stelle stottern geblieben. Also, habe ich lange nicht mehr gebraucht. Wozu eigentlich? Also Portugiesisch kommt schon mal mit weniger aus. Es gibt Sprachen, die mehr brauchen. So, was könnt ihr euch vorstellen, wie man Leute oder wie man Gruppen beschreiben können muss?
Im Japanischen gibt es schon 6 Formen, jemand anderen zu beschreiben. Also ist du.
Sind das Höflichkeitsabstufungen? Also ist es immer noch eine Person?
Ja, es ist auch eine Höflichkeit, die Menschen spricht.
Ich habe ein bisschen gekürzt. Also dieses du ist eigentlich immer das höfliche du. Das você, was ihr da gesehen habt. In Portugal-Portugiesisch gibt es auch noch das Tu, das ist ein intimes Du. Einfache Faustregel, erstes Gespräch você, am Ende des Gesprächs ist das Tu. Aber an sich gesehen bleibt es in 5 Personalpronomen. Japanisch hat mehr Höflichkeitsformen. Eigentlich würde ich sagen, erst Arabisch hat mehr. Arabisch hat hier eine dritte Spalte. Also es gibt das Ich, es gibt das Wir beide und es gibt das Wir-Gruppe. Da gibt es eine Form, die nennt sich Dual. Beschreibt wie eine Gruppe von 2 Personen. Was man halt braucht, um Sprachen abzubilden. Kommen wir mal auf dem Portugiesischen raus. Ich muss mal so reinwerfen.
Im Schwäbischen hört man häufig das Ihr als Höflichkeitsform, wenn man nicht so genau weiß, ob man dort im oder passiert ist.
Dieses Plural Ihr.
Diesen Singular Ihr aus dem Mittelhochdeutschen, wo man die indirekte
Anrede kriegt. Ja, aber nicht Schwäbischer.
Ich zitiere jetzt aus dem Basar der Bildungslücken, aus dem Handbuch des entbehrlichen Wissens. Die Geschichte war vom Du zum Sie. Und es war ja eine ganze Weile üblich, dass man seine Eltern in Höflichkeitsform anredet. Und als es von Sie noch nicht gab, war es halt so, dass Gruppen eine höhere Autorität verkörpern. Deswegen redet man eine höhere Autorität immer im Plural an.
Eure Majestät, oder?
Eure Majestät oder Ihre Majestät? Kann ich nicht so reinwerfen. Wenn Wörterbücher wachsen, dann seht ihr im Laufe der Zeit, dass Kontext dazukommt. Also ich quäle mich gerade ab, ich suche eigentlich gerade ein freies Wörterbuch, um es mal mit dem Handyprogramm gemeinsam vermarkten zu können. Und es ist absolut problematisch, ein freies Wörterbuch zu kriegen. Und bei DICT-CC seht ihr mittlerweile, die wachsen in den Sprachen an. Also für Portugiesisch hättet ihr von jedem Wort aktuell nur den Verbstamm. Ihr kriegt das Verb irgendwie im Text, das wird nicht im Wörterbuch vorkommen, sondern ihr müsst jetzt vom konjugierten Verb auf den Verbstamm schlussfolgern. Das ist in Portugiesisch sehr einfach. Das im Wörterbuch nachschlagen, dann kriegt ihr es raus. Und wenn Wörterbücher wachsen, sieht man im Laufe der Zeit, dass immer mehr Kontext dazu kommt. Nehmen wir das englische Wort take. Würde man vielleicht übersetzen mit nehmen. Wenn so ein Wörterbuch älter wird, kommen immer mehr Beispiele. Take off. Ist es immer noch nehmen? Abnehmen oder abheben? Wenn Wörterbücher... Das ist dieses dreckige Spiel mit den Anbrechen, Verbrechen, Überbrechen, Unterbrechen. Das spielt man im Englischen mit einer Gruppe von Wörtern. Deswegen sind manche Sachen nicht immer leicht zu übersetzen, weil es schwer ist, das richtige Wort im Wörterbuch zu bekommen. Bevor ihr mich zu müde werdet, Tafel ab, ab. Ich präsentiere euch gleich einen Text mit einer sehr simplen Frage. Welche Muttersprache hat die Person? Der latente Rassismus hier in Deutschland ist echt. So, wir haben nur kein Bild, haben einen X-Rander an. X-Rander VGR.
Du hast auf Mute gemacht, du musst wieder unmute machen.
Ich gehe davon aus, dass nochmal Mute drücken die richtige Wahl wäre.
Ja, eigentlich schon.
Er möchte nicht aufwachen. Beam ein.
Hast du ihn ganz ausgeschaltet?
Beamer ein, blinkt gerade.
Vielleicht noch was zum Französischen? Da hätte ich gerade was.
Je ne parle pas français.
Macht nichts. Also das Französische hat auch eine sächliche Form, aber dafür ist eine allgemeine Mannform. Also es gibt je, tu, il est on. Also je für dich, tu, du und il est on. Also il, elle ist er, sie, männlich, weiblich und on ist halt dieses Mann. Also Mann kennt das oder sowas. Also die allgemeine Form, dann gibt es halt noch zwei Pluralformen, nu und wu, also wir und sie.
Jetzt geht's.
Wobei sie auch eine Höflichkeitsform einer einzelnen Person sein kann oder halt eine externe Gruppe.
Das ist ein kurzes Skype-Gespräch mit ein paar Informationen rausgenommen, besonders dann, wenn sie eigentlich zu viele Hinweise geben. Mit der Frage, welche Muttersprache hat Christine?
Englisch.
Und wie gut spricht sie Deutsch?
Von den Wörtern her sehr gut, von der Grammatik her spricht sie Englisch. Ja. Achso,
es ist nicht Google Translate, das ist Multithread. Es ist nicht, warum kämen wir auf den Schluss, dass es nicht Englisch ist?
Vom Gefühl her, also ich bin es nicht national.
Also es ist meistens nicht. Ah, jetzt gerade eine Satzstruktur.
Ja. Und auch dieses Zuschreiben, das ist nicht Englisch.
Okay, fangen wir an. Sind die Wörter, wie sie hier drin stehen, sinnvoll gewählt? Sind sie ausdrucksstark? Passen die Präpositionen? Passen die Verben? Also Google Translate macht nicht so gute Ergebnisse, wenn du irgendwas nach Deutsch übersetzt. Das wird nicht so gut. Also mittlerweile, wenn mir meine Freundin irgendwas schickt, was ich nicht verstehe, Google Translate, Deutsch nach Polnisch, Polnisch nach Englisch und jetzt nochmal lesen. Das Problem ist einfach, verschiedene Sprachen haben sprachliche Bilder und die sind einfach verdammt schwer zu setzen. Wir hatten das mit dem Feuer gehabt. Eine Freundin hat mir den Rücken gekraut und hat gemeint, du hast Teppich. Was ich ein sehr schönes sprachliches Bild finde, darauf kommt man im Deutschen einfach nicht. Man hat ja schon andere sprachliche Bilder und ist sozusagen gesättigt damit. Aber es ist immer gültig, neue Wörter zu erfinden. Sie hat auch gemeint, meine Oma ist viele, viele krank. Und in dem Beispiel kann man festmachen, so, wir haben auch diese Zahlwortmentalität wie much and many. Habt ihr im Englischen schon mal erklärt bekommen, so zählbare Mengen, unzählbare Mengen. Viel Milch, viele Wasser. Das passiert, wenn man Russisch Wort für Wort ins Wörterbuch klopft und rauszieht. Das ist ein ziemlich mächtiges Wörterbuch, wo du schon konjugierte Verben drin hast. Also du klopfst das konjugierte russische Verb rein und kriegst das konjugierte deutsche Verb raus. Und ich war bei einigen Wörtern begeistert, mit welcher Präzision das Wort das beschrieben hat, was wir gerade brauchten. Die Frage, wie gut spricht sie Deutsch? Die Antwort ist gar nicht. Das passiert, wenn man Russisch Wort für Wort nach Deutsch übersetzt. Und ich war echt begeistert, was da rauskommt. Wir haben nachher versucht, ein Skype-Telefonat zu führen. Und wir haben es nicht geschafft, weil mein Russisch zu gebrochen ist und ihr Deutsch zu nicht existent, um da irgendeine Konversation rauszuschlagen. Aber schriftlich geht das. Mit Wörterbuch. Zitat von meiner Russischlehrerin, wenn ein Russe sich bewirbt, würde er Bewerbung schreiben, ich spreche Englisch mit Wörterbuch oder ich spreche Englisch ohne Wörterbuch. Diese Zahlenwörter, wir hatten gerade viele, wenig, Chinesisch. Wir müssen irgendwie langsam mal, hier sind schon unterwegs, dann können wir langsam in die Fonts kommen. Ich brauche ein Mindmap. Ich vertraue bei der Telekom schon lange nicht mehr drauf, dass sie das Umlaut-Encoding richtig hinkriegen. Deswegen bin ich der Meinung, in der Betreffzeile von der E-Mail gehören keine Zeichen jenseits des ASCII-Ranges rein. Mir ist es damals aufgefallen, als wir konkret bei der T-Mobile Probleme hatten. Ich habe eine E-Mail geschrieben und der T-Mobile Server hat behauptet, das Content-Encoding sei US-ASCII. Und ich war mir sicher, dass ich Umlaut benutzt habe. Also auch innerhalb der Telekom-Tochtereinheiten ist das nicht alles sauber gelöst. Mittlerweile haben wir Chinesen. Das ist aber ganz putzig, wenn man dann die E-Mails sieht, die da ankommen. Und wir gehen schleichend jetzt gemischt zu dem Unicode-Vortrag über und zu Content Encoding, zwischendurch ein paar Sachen aus Übersetzen. Also prinzipiell sollte dieses Programm das Encoding können, das heißt, diese komischen Blocks hier sind zwar Zeichen, die er zwar dekodieren konnte, aber für die der Font nicht definiert ist an der Stelle. Konkret, um ein Wort richtig schreiben zu können, muss ich den Buchstaben darstellen können und es muss irgendeinen Font geben, das ein Zeichen für diesen Buchstaben erzeugt. Habe ich es auf der E-Mail? Ich habe zum Beispiel für Japanisch. Wir machen es mal an einem anderen Beispiel fest. Ich habe verschiedene Freunde, die finden es irgendwie lustig, mir Japanisch zu schicken und an der Stelle ist Sylphid ausgestiegen, weil der Font halt nicht definiert ist. In Sylphid kommen da einfach nur Unicode-Blobs raus. Ich will hier solche Zeichen. Die Lösung besteht darin, einen anderen Font zu benutzen. Ich habe extra für diesen Vortrag ganz viel Unicode Frequently Asked Questions gelesen. Und da steht zum Beispiel drin, man sollte einen Font wählen, passend zum Encoding, das man eigentlich nutzt. Also es ist zwar schon alles Unicode, aber eigentlich gibt es irgendwelche ISO-Substandards und man sollte das Encoding passend wählen. Sie sagen übrigens, der beste Browser zur Auswahl eines Encodings ist der Internet Explorer. Man muss dazu auch sagen, sie sagen, Netscape 4 ist nicht so gut geeignet. Ich leite einfach schleichend Unicode ein und dann kommen wir nachher. Dieses tolle Entscherz zurück.
Erklär doch mal, was es mit der Mama, die always doing her homework, auf sich hat. Und mit Romeo und Julia.
Es geht. Es geht darum, dass es für uns im Deutschen ein paar Sachen gibt. Also ich habe gesagt, Victor hat Probleme mit Geometrie. Anders wurde wäre Spitze. Ich habe letztens ein Problem gehabt, ich muss das Wort Spitze erklären. Gleichstiftspitze. Ich habe von da und Lapis. Spitzentreffen. Spitzenkandidat. Dass im Deutschen räumliche Vorstellungen, die für andere Leute schwer begreifbar sind, weil andere Sprachen komplett abbilden würden. Und um das mal für den Deutschen begreiflich zu machen, wie man auf die Fresse fliegen kann, hat mir letzten Satz im Englischen recht englische Zeitform. Englischer sind komplett rigide, was Zeitform angeht, was wir im Deutschen gar nicht kennen. Wenn ich diesen Satz übersetze, your mother was always doing your homework. Wie würde ich den Satz übersetzen? Die nächste Frage, die nämlich kommt, ist, wo ist der Unterschied zu Your mother always did her homework?
Macht die ihre Hausaufgaben und hat ihre Hausaufgaben gemacht?
Doing ist die Zeitform, in der das gerade passiert und did ist die Vergangenheit.
Es ist beides in der Vergangenheit, es ist vorgestern, es ist auch beides abgeschlossen.
Ja, doing ist die Verlaufsform, das heißt, es stellt einen Vorgang dar.
Ja. Okay.
Es ist egal, was passiert.
Was hat es mit diesem Vorgang auf sich?
Das ist ein Prozess, der über einen längeren Zeitraum.
Aber der Prozess ist bereits in der Vergangenheit abgeschlossen worden. Warum interessiert mich das jetzt?
Also das Always Doing ist für den Fall betont, dass es halt zu jeder Zeit.
Richtig, das war ein Zeitverlauf, eine längere Zeitspanne in der Vergangenheit. Aber dies wurde abgeschlossen. Das war irgendwann in der Vergangenheit.
Könnte man aus dem Always Doing folgern, sie wird in Zukunft wieder tun? Also
nein.
Sie hat es immer gemacht. Sie könnte es auch immer tun. Das andere ist, sie hat es halt mal gemacht.
Der Satz, nämlich, wenn in English teacher said, you use it when something is critical and you want to emphasize that it is still has an influence in the present. Das soll ich benutzen, wenn ich irgendetwas speziell betonen muss, das Auswirkungen auf den nachfolgenden Satz hat. Denn was in diesem Satz nicht klar ist, um wie viele Personen geht es eigentlich?
Drei.
Vier. Your mother? Könnte gleichbedeutend sein mit her. Muss nicht gleichbedeutend sein mit her. Und ab dem Moment gehen die beiden Sätze auseinander. Also wenn du sagst, deine Mutter hat immer ihre Hausaufgaben gemacht und heute ist sie bescheuert, dann wäre das der Satz. Er hat eine nachfolgende Wirkung in die Gegenwart, die ich betonen muss. Deine Mutter hat immer brav ihre Hausaufgaben gemacht, ist egal, welchen beiden Sätzen du verwendest. Und das ist halt in meinem Kopf ein komplettes Desaster, dass ich immer, wenn ich einen Satz sagen möchte, ich die Zeitform genau auswählen muss, anhand von, ist es mir wichtig zu betonen, im nachfolgenden Satz, dass eine Wirkung davon eingetreten ist. Muss ich zwei parallele Handlungen darstellen? Hatten beide einen Verlauf oder hatte nur eine von denen eine kurze Zeitspanne? Deswegen ist nach Englisch übersetzen tatsächlich schwer. Ich kann einfach einen deutschen Satz nehmen und einen englischen Satz reinpressen, aber dann verliere ich Informationen. Ich kann halt damit wesentlich mehr ausdrücken. Dieses andere Wort in Portugiesisch, das ich nicht übersetzen ließ, war Encerto. Meine Portugiesischlehrerin, also es ging, wir raufgekommen sind, es ging darum, Wörter mit X, wie spricht man sie eigentlich im Fall aus? Das X ist ein Ausnahmelaut. Encerto, da meint sie, naja, das ist, wenn man hier neue Memme bekommt. Erster Vorschlag, Hauttransplantation. Nein, nicht ganz. Irgendwann kam dann tatsächlich mal ein Student mit diesem Wort im Wörterbuch raus. Also Encerto würde tatsächlich eine Operation bezeichnen, die Haut oder Haare verpflanzt. Es würde ebenso einen Zustand zeichnen, wenn man eine Pflanze auf eine andere auffröpft. Das ist das Substantiv und das ist das Verb dazu. Wenn ich es übersetzen müsste, würde ich sagen, fröpfen, veredeln oder transplantieren sind gültige Übersetzungen. Und es ist halt schwer, einfach ein Wörterbuch aufzuschlagen und das passende Wort rauszusuchen, wenn man den Kontext nicht kennt. In Sprache geht es immer um Kontext, darum im aktuellen Zustand sein Vokabular einzuschränken, um was sauber parsen zu können. Sprache stinkt, egal was du in Sprache durchsprichst. Ich bin nicht aus Zucker.
Und dann sagst du schon ein abschließendes Wort zu Romeo und Julia.
Romeo und Julia, Satz von meinem Deutschlehrer aus der 11. Klasse. Konkrete Ansage war, es ging um Kommasetzung, getrennt und Zusammenschreibung. Es mag zwar sein, dass es ihr Problem war, aber so stand das nicht im Buch. Denn dieses kleine Leerzeichen hier ändert ein bisschen die Satzbedeutung. Es ist unstrittig, wenn man dieses Leerzeichen rauslässt. Es wird interessant diskutabel, wenn man dieses Leerzeichen reinsetzt. Also in unsere zusammengesetzten Verben. Zusammenkommen als ein Verb. Zusammen Leerzeichen kommen. Ein bisschen anders. Mengen, Ortfaust, Bewegung.
Da fällt dann noch ein. Wie Hälfte Namen Vögel, ne?
Ja. Hälfte Namen Vögel?
Hälfte den armen Vögeln.
Ja. Er sieht die Frau mit dem
Pferd. Und stellt im Winter ein Futterhaus nach draußen, ne?
Nein, es rüttelt noch nicht.
Genau, und machst du vorne noch das zweite S für den Das hin und dann kann man den Satz stehen lassen und wieder wegwischen.
Stimmt. Gekauft, danke. Diese Gegenwart im Deutschen ist wieder so ein geometrisches Beispiel von Orten und Richtungen. Wir unterscheiden ja prinzipiell bei einem zu tun einen statischen Ort oder eine gegebene Richtung. Das Beispiel wäre, der Vogel fliegt über den Baum. Was ich im Deutschen machen kann, ich kann den Baum einfach als einen Ort definieren und der Vogel fliegt im Kreise. Der Vogel fliegt über den Baum. Ich glaube, die Stunde ist weg, Viktor ziemlich verwirrt nach Hause gegangen. Dem und den, denn Deutsche hört das raus. Ich habe gesagt, die Portugiesen verschleifen diese Endlaute ein bisschen. Das ist nicht so ganz klar.
Aber Deutsche hören das nicht gescheit.
Ja, bei den Schwaben vielleicht nicht. Sprichwörter in anderen Sprachen.
Die Schwaben können das genauso gut hören wie andere. Nur das S können sie ja nicht hören, weil ob es jetzt stimmloses oder stimmhaftes S ist, das können wir Schwaben nicht.
Aber der Fall ist ein schwäbischer Alpha, weil entweder heißt der Vogel fliegt über den Baum oder der Vogel fliegt über den Baum.
Das war wieder ein Fang. Sprichwörter in anderen Sprachen sind auch immer schön. Ich war mit meiner Freundin unterwegs in der Stadt und es hat angefangen zu regnen. Ich dachte mir eigentlich so, ich mag keinen Regen. Aber ich frage sie mal, ob ihr kalt ist, dann muss ich ja nicht zugeben, dass es für mich eigentlich unangenehm ist. Ich so, magst du reingehen? Und ich so, sie so, ich bin nicht aus Zucker. So, Regen ist mir egal. Überhaupt die Sätze, die ich am häufigsten höre, sind, ich liebe dich, du bist wie kleine Kind. Und das Seufzen, ey du. Direkt von gefolgt, ich bin nicht aus Zucker. Entspannung, schauen wir mal in die Karteikarten rein. Ich habe ja mittlerweile für mich verstanden, wie Lernen funktioniert, dass ich sinnvoll damit arbeiten kann. Für mich persönlich ist es wichtig, Verben zu lernen und Beispielsätze mit diesen Verben. Adjektive, scheiß drauf, es braucht kein Schwein. Es ist egal, ob die Katze schwarz oder grau ist. Und das nächste ist, auf Substantive kann man drauf zeigen, die braucht man nicht. Das Ding da. So dieses universelle Ding. Und dann mit Händen und Füßen. Ich finde, Substantive kann man ziemlich gut ersetzen und sind beim Lernen nicht ganz so wichtig. Für mich persönlich sind Verben wichtig, um die Präposition aus gleichen Beispielen zu lernen. Und wir gehen jetzt einfach mal systematisch Karten durch. Also, mich ist sehr wichtig, dass ich das Wort einmal lese, weil ich mir es über das Bild einpräge. Ich versuche es zu lesen und auszusprechen. Dann muss es mir jemand vorsprechen, der die Muttersprache spricht, was meist komplett anders ist, als das, was ich gerade versucht habe. Das ist der langsame Anpassungsprozess von dem Wort, das ich mir geschrieben vorstellen kann, an der Aussprache her das anzupassen, wo es mal hin muss. Das dauert eine Weile. Und dann will ich das Objekt gezeigt haben. Mich interessiert die Übersetzung eigentlich einen feuchten Dreck. Wofür brauche ich sowas? Ich will ja nicht von Fremdsprache Deutsch übersetzen, ich mache das zu meiner persönlichen Belustigung. Das heißt, ich brauche so das Ding, Lichtschreiber. Ist mir eigentlich egal, was das auf Englisch heißt oder auf Russisch. Hier habe ich ein schönes Wort aufgefasst, die Gringos. Ich bin es ja immer leid, US-Amerikaner zu schreiben, weil es mir zu lang ist. Und es gibt geschichtlich die Besetzung Mexikos durch die USA. Und weil die Mexikaner nicht ganz so gut Englisch sprechen konnten, wollten sie sagen Green Go. Das hängt mit der Uniform zusammen. Das ist das Wort Gringo entstanden. Bezeichnung für US-Soldaten, mittlerweile auf die US-Bevölkerung ausgeweitet und mittlerweile auch schon in Südamerika übernommen worden. Also wenn ich das Wort Gringo sage, meine ich einen US-Amerikaner im negativ konnotierten Kontext. Das sind die Beispielsätze, wie ich sie möglicherweise einpräge. Nos viajamos com omnibus, wir fahren mit dem Bus. Viajar ist reisen. Nos estamos, also dieses Sein viajando, wir fahren im Moment. Und nos vamos viajar com omnibus, der letzte Satz, heißt wirklich übersetzt, wir gehen reisen mit dem Omnibus. Und dieses Gehen ist nicht nur dieses universelle Verb der Fortbewegung. Victor sagte mal, ich gehe mit dem Flugzeug nach Brasilien.
Ich habe im Englischen auch so. Mit Ausnahme, dass du halt, wenn du zu Fuß irgendwo hingehst, dann halt nicht sagst, by foot könntest du, aber zum Beispiel beim Fahren nicht drive, weil es würde dann heißen, ich bin der Fahrer, sondern I go there by car.
Diese Fortbewegungsmittel und die passenden Fortbewegungsverben sind interessant. In Deutsch ist es ja Flugzeug fliegen, Auto fahren, Schiff fahren. Auf Polnisch heißt es, ich schwimme mit dem Schiff. Sieht was anderes als ich? Der Block liegt auf dem Tisch, hatten wir vorhin. Wir sprachen vorhin über sentimental. Das Wort sentir im Portugiesischen heißt fühlen und sentimento ist das Gefühl. Wir hatten auch noch das Wort temperamentvoll. Wie würdet ihr das temperamentvoll definieren?
Aus dem Lateinischen kommt temper.
Ja, richtig. Und heißt? Ohne Gewähr, dass ich das richtig schreibe. Tempar? Ich bin in Portugiesisch gedanklich. Und dazu gab es ein Substantiv. Temperamento. Ohne Gewähr, dass ich es richtig schreibe. Tempar ist würzen und das Gewürz. Würzig oder scharf? Stimmt, ich finde Sprache. Die Kerze brennt. Es ist interessant, die übertragene Bedeutung so, das Licht brennt. Man würde sagen, die Kerze anzünden. Man zündet nicht das Licht an. Die wirklich harten waren auch das. So ein kleiner portugiesischer Rassismus. O Problema, es ist der Problem und die Lösung. Also, Herr Lustig gemacht hat, er hat gemeint, im Spanischen ist es die Penis und der Vagina. Es sind nur grammatische Geschlechter, es ist eigentlich gar nicht wichtig. Das mit dem Lecker und mit Feuer hatten wir bereits schon. Der andere Beispiel wäre Soveto e Gustoso, das Eis ist lecker. Wenn ich sagen möchte, Erdbeereis, Sorvete de Morango, also Eis von Erdbeere. Sorvete de Vanilla. Eine typische Art, portugiesische Sätze zu bilden. Präposition reinschmeißen, wird dann ineinander rein. Tatsächlich war portugiesisch Kinderbücher lesen sehr schwer. Also ich will irgendwie Ressourcen haben, wo ich Sachen lesen kann, die nicht so schwer sind. Märchen sind vom Wortumfang wahnsinnig heftig. Das kriegt ihr gar nicht gebacken. Ich habe einen Freund empfohlen, liest doch Kinderbücher. Und Victor hat es tatsächlich geschafft, für mich auf Portugiesisch Creative Commons Kinderbücher auszugraben. Und da ging es um das Beispiel von dem alten Werwolf, der versucht, Leute zu erschrecken, die mittlerweile gelernt haben, dass er mit Salz fernzuhalten ist, weshalb er sehr betrübt ist und nicht mehr zwischen den Ananasplantagen leben kann und sich deshalb von dannen machen muss, um sich ein neues Leben aufzubauen. Ende vom ersten Satz. Wir haben es geschafft, 3 Sätze in einer Stunde zu übersetzen. Das andere war, dass die Reihenfolge im Portugiesischen, also nicht jedes Wort trägt wenig Informationen. Das löst man einfach mit einer Fülle an Wörtern. Der wäre heftig. Es ist übrigens verdammt schwer, sinnvolle Literatur zu bekommen, um Sachen zu studieren. Wir haben nachher eine Beispielkiste dabei. Mit Büchern für Fremdsprachen von 12,95 € bis 99,98 € ist so das ganze Spektrum vertreten. Ganz unten anfängt der Kauderwelsch. Kauderwelsch hat so grob das Ziel, eine Sprache zu 80% erklären. Du kriegst eine Beispielphrase in der Fremdsprache und kriegst 2 Übersetzungen. Das eine ist eine Wort-für-Wort-Übersetzung und das andere ist eine sinngemäße Übersetzung, die man braucht, wenn man den Kram anwenden möchte. Die Wort-für-Wort-Übersetzungen helfen mir persönlich, den Kram sinnvoll zu verstehen. Das andere ist der erste Mil am anderen Ende der Preisspanne. Man kriegt ein kleines Büchlein und dazu 4 Audio-CDs. Und das sind Texte von Muttersprachlern gesprochen mit sehr großen Pausen. Es beginnt mit extrem primitiven Texten. Dorota meinte, der Satzbau ist ein bisschen komisch, aber grammatisch ist der ganze Kram korrekt. Dass man Muttersprachlern dabei zuhören kann, wie sie Sätze sprechen, mitlesen und Betonung richtig setzen. Das mit der Betonung haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Ich saß mit Nadja auf einer Bank und hatte sie gebeten, dass ich aus meinem Russischbuch etwas vorlesen darf. Und das endete ziemlich schnell, dass Nadja ein Lachen ausgebrochen ist und gemeint hat, Markus, darf ich den Kram aufnehmen? Meine Freunde in Russland werden das sehr witzig finden. Es gibt, soweit ich es verstehe, ich bin auch nicht gut im Russisch, 2 entfernte Dialektgruppen. Also wirklich steht hier das Wort Krokodil. Empfohlene Aussprache ist Krakadil mit der Betonung auf dem I. Die einfache Faustregel ist, unbetonte O's werden wie A's gesprochen. Und es ist für mich als Deutschen, der den Kram nicht versteht, einfach total skurril gekommen, kann ich ein O nicht einfach wie ein O sprechen. Und als ich eine Weile vorgelesen hatte, meinte Nadja, Markus, es ist egal, ob du das O wie ein O sprichst oder das O wie ein A sprichst. Es ist für das Verständnis vollkommen unwichtig, aber jedes Wort hat eine betonte Silbe. Und wenn du diese betonte Silbe nicht triffst, wird dich keiner verstehen. Und in dem Moment ist diese Aussprache wie ein A für mich wirklich hilfreich, weil wenn ich das Wort das erste Mal höre und dazu geschrieben sehe, kriege ich besser raus, wo die Betonung ist. Ich kann nämlich Silben ausschließen. Ich habe noch immer keine Logik verstanden, wie das im Russischen funktioniert. Betonung portugiesisch, vorletzte Silbe. Es sei denn, es ist anders angegeben. Betonung polnisch, vorletzte Silbe. Es sei denn, es ist anders angegeben.
Deutsch.
Immer wenn mich Victor fragt, drehe ich durch, beim Ausprobieren die Betonung rauszukriegen. Jürgen und ich habe den elendigen Disput mit Salat. Oder Salat. Das
ich kann dich beruhigen, du bist nicht der Einzige, der es so ausspricht. Wir haben es letztens woanders auch gehört, aber du warst der Erste, der das.
Ich bin Hund. Nein, ich sag Salat. Ich kann euch, können nachher mal, ich mag es nicht, also ich krieg diesen Vortrag für Fremdsprache unter Creative Commons gestellt, nicht wenn ich die Bücher reinhalte. Wenn ich nachher mal die Ressourcen anschauen wollt, wie man sinnvoll lernen kann, bitte nach dem Vortrag. Kiste ist dabei. Ist der ganze Haufen? Wo ist er denn? Ich sehe noch nicht.
Da vorne eine
Flasche. Ah! Der ganze Haufen. Wir haben ja vorhin gelernt, das Tolle daran ist, ein Privatunterricht, man kann ihn sinnvoll steuern. Der Unterricht in der Uni ist nicht viel schneller als der Unterricht in der Schule. In der Schule hat man irgendwie 4 Stunden Fremdsprache pro Woche, demotiviert und irgendwie Schultempo. An der Uni ist es so, erschreckend viele Leute bekommen Studienpunkte dafür angerechnet, dass sie das tun. Deswegen zieht es Leute ein, die wenig Motivation in den Tag legen. Ich möchte eigentlich keinem was Böses unterstellen, aber ich habe dann doch ein bisschen mehr Motivation gehabt. Aber das Coole ist, man hat in diesen Uni-Büchern andere Themengebiete abgedeckt. Während man im Schulbuch sagen würde, meine Katze hat braunes Fell und meine Mutter backt einen Kuchen, das ist meine persönliche Einstellung zu, was interessiert mich dieser Scheiß eigentlich? Wir hatten irgendwann mal eine Portugiesischstunde. Wir haben Onkel, Tante, Großtante, Großonkel, Schwager, Schwibschwager, aber ich dachte so, was ist eigentlich ein Schwibschwager? Ich will es eigentlich gar nicht wissen! Tio Avo, wenn man den Onkel und den Opa kreuzt, ist automatisch der Großonkel. Das ist im Portugiesischen lustig. Dieser Strich heißt Mund beim Sprechen weit aufmachen. A, das ist ein A-O. Und das hohe Dach heißt breit machen. A-O. A-O und A-O. Der Opa und die Oma.
Im Chinesischen unterscheidet man dann noch irgendwie väterlicherseits und mütterlicherseits.
Die Chinesen haben krass ausgedehnte Familienbezeichnungen. Da kann man ja auch Neffe dritten Grades väterlicherseits in einen Wort packen.
In Deutschland heißt es dann geschwistrige Kinder.
Geschwistrige Kinder. Ich weiß noch, ich stand mal mit Andreas. Ich habe ihn über den Freundeskreis kennengelernt und wir standen alles Tages auf der gleichen Beerdigung. Ich dachte, was machst du denn hier? Also von meinem Vater war die Tante gestorben. Auf seiner Seite habe ich den Familienbaum nicht mehr nachvollziehen können. Ich habe nur festgestellt, wir sind irgendwie entfernt verwandt. Also das Coole ist, in Büchern kriegt man, für Bücher für Erwachsene kriegt man bessere Inhalte. In dem Fall ging es um ein fiktives Flirtgespräch, wo er einfach angefangen hat, sie auszufragen, sie locker zu lassen. Als er nach dem Alter gefragt hat, gab es die virtuelle Batsche. Aber es endet in diesem schönen Satz, Portugiesisch par excellence, sumais uma per continha, você tem tempo para um cafezinho. Also so heißt nur, mais ist mehr, so nur noch ein kleines Fräkchen, você, du, tem, haben, tempo ist die Zeit, para, für, cafezinho. Hättest du Zeit für ein Käffchen? Das ist die Emotion in der Sprache in Veränderung. Mehr geht eigentlich nicht. Und dazu die anderen passenden Vokabeln, die auf dieser Karte drin aufstecken. Das ist die übliche Art, wie ich mir Sachen aufschreibe. Ich habe vorhin gemeint, mich interessiert die Übersetzung nicht. Ich brauche die abstrakte Darstellung. Und der letzte Satz wird im gesprochenen Portugiesischen zusammengezogen und numero do telefone. No do telefone. Die Telefonnummer. Typische Art, portugiesischen Wörter zusammenzuhängen. Haben wir noch irgendwas, das ist richtig drin? Ich habe vorhin gesagt, man kann das steht auf dem Tisch übers Knie brechen, da seht ihr, wie es geht. Estar de P. Befindet sich im Moment zu Fuß. Ja. Ich brauchte eine Visualisierung für Stehen. Mit Fuß. Erstaunlich viele Sprachen haben das Wort für Zunge und Sprache auf die gleiche Vokabel gemappt. Im Türkischen geht es, im Portugiesischen habe ich immer mal ausgearbeitet, deswegen gibt es irgendwie das Sprichwort, wenn Sprachen sich berühren, dann lernt man Sprachen schneller. Spricht, wolltest du sagen. Feliz Dristek lässt sich noch von alleine. Feliz Navidad. Das Wort Bonita heißt eigentlich hübsch und das Gegenwort heißt fair. Und mein Polizist hat gemeint, du wirst es niemals aussprechen. In keinem Kontext. Das brauchst du nicht. Normalerweise lohnt es sich ja eigentlich, Adjektive im Pärchen zu lernen, so in Gruppen. Da hatte ich so ein paar Gruppen, so nach, zu, zur, zum. Da gibt es eigentlich eine ganze Menge. Feliz und triste wäre eins, aber fair war es halt so. Praktischer Alltag ergibt sich nicht. Wenn ich jemandem sagen möchte, dass er langsamer sprechen soll, dann sage ich mehr langsam bitte. Meist divagar por favor. Kennt jemand, worum es bei den Vokabeln auf dieser Karte geht?
Farbe.
Es geht um Farben. Also mir persönlich hilft es vom Lernen. Ich werfe immer schwarz und weiß nicht hinein, wenn wir diese Karte dran denken. Das Tolle ist, Sprachenlernen ist relativ billig. Wenn man ausgeschlafen ist, das ist die Präbedingung, die englische Studenten nicht erfüllen, kriegt man Gedächtnisleistung durch Anschauen, Weglegen, Anschauen, Weglegen. Typische Art ist, klebt es von innen auf die Klotür. Und es ist gültig. Wenn man das hardcore durchziehen will, kriegt man 20 neue Wörter pro Tag im Verlauf von 3 Wochen. Dann kriegt man einen Grundwortschatz in 2 Monaten zusammen. Genug, um jetzt ein bisschen Grammatik drauf zu werfen, man kann die Sprache 3 Monate hardcore portugiesisch, geht. Oder man lässt sich halt ein bisschen mehr Zeit, klebt den Kram irgendwo an die Wohnung. Ich habe nämlich bei mir in der Nähe des Stuhls im Stuhl eine kleine Karte kleben und da steht drauf, der nicht schwere blaue Stuhl im Zimmer gegenüber der Tür. Plapp, dran geklebt. Es gibt von Amazon die Euro-Sticker, wo ihr eure Gegenstände in fremdsprachigen Sachen belabeln könnt. Ich habe das selbst in ganze Sätze gepackt und die Sachen einfach dran geklebt, damit ich es regelmäßig assoziiere, wenn ich diese Dinge sehe. Na pisada cadeira azul na sala en frente da porta. Wörter lernen, Wörter lernen. Russisch ist von der Wortverwandtschaft her, was etliche Substantive angeht, in Deutsch verdammt ähnlich, war ich echt positiv erschrocken. Krokodil gehört man beim Lesen. Das zweite Wort sind Fruktui und Vinograd, die Weintrauben. Möchtest du auf meine Aussprache rumhacken?
Was heißt die Karotte?
Ovoschi. Es ist Gemüse. Wenn ich gedanklich eine Karte habe, wo Obst drauf ist, Fruktui, dann ist es Gemüse. Und Jablakor ist der Apfel. An der Stelle passe ich. Ich kann dir nicht mal sagen, was nehmen heißt. Ich kann dir sagen, geben. Russische Grammatik. 6 Karten für die Substantive, 2 für die Verben, 1 für die Zeitform. Ihr habt am Ende einen kleinen Stapel von 10 Karten, nicht Fragen auswendig lernen, durchziehen. Um mehr geht es nicht. Das ist relativ simpel. Erster Fall, was? Unser Wein. Zweiter Fall, wessen unseres Weines? Nashevo Wiener. Einfach die 6 Fälle durchziehen. Der Grund, warum ihr nur 5 seht, ist im Plural und auf sächlich bildet der 4. auf den 1. ab. Das Ganze nochmal für die Personalpronomen und die Possessivpronomen. Also ich, mein, mir, mich, die beiden Ausnahmen. Umschrift. Das Typische, was ihr habt, ist ja, dass man die Buchstaben, die man hat, gerade nicht auf der Tastatur hat. Das ist ja ein chronisches Problem. Deswegen gibt es eine Umschrift von Russisch mit lateinischen Buchstaben. Und die erschließt sich mir als Deutscher nicht, weil, um diese Umschrift zu verstehen, sollte man den nativen englischen Akzent haben. Erst dann ergibt es Sinn, auch auf diese Art und Weise zu schreiben. Das Coole am Russischen ist, Sie haben für jedes Phonem, das Sie haben, für jede Art, wie Sie Sachen aussprechen, einen eigenen Buchstaben. Also ich habe irgendwie mein Alphabet, es geht mit A, B, W, G, D, E los. Ist ein bisschen unsortiert, aber übrigens, für euch mag das fremd erscheinen. Für mich ist dieses Schriftsystem wahnsinnig angenehm, weil es mir hilft, Sachen auszusprechen. Wenn ich Polnisch mache, fliege ich ständig auf die Fresse. Und zwar haben die nämlich, ihr müsst im Deutschen erklären, wie man ein CH spricht, dass ihr Gruppen habt wie ein SCH, also Buchstabengruppen haben eigene Aussprachen, Sch und Sch. Dann gibt es so kontextabhängige, zuerst und statt. Wir hatten das Beispiel Streichholzschächtelchen, wie man Leute quälen kann. Es gibt ein Leipziger Stadtteil, Stadtteil von Leipzig.
Okay, ich spreche
mal. Wort nicht sprechen, kannst von hinten anfangen. Der Stadtteil heißt Leipzig Großtschocher. Z-Tsch-Ocher. Großtschocher. Ich komme aus einer Gegend, wo unheimlich viele Orte so heißen. Grimma, Minkwitz, Kreschwitz, Görlitz. Und dann hast du die ganzen Heine, so Belgershain, Ezolzhain, Niedergräfenhain, Leipzig Großtschocher. Es ist für mich nicht ungewöhnlich, das auszusprechen. Und es ist tatsächlich für jemanden, der Deutsch lernt, verdammt schwer, weil wenn ihr Wörter habt wie ein bisschen, woher ist klar, welche Phonemgruppe gerade greift? Wenn ihr das im Deutschen sprechen könnt, wird Russisch eine Kleinigkeit. Es gibt das Sch. Das hat keine Stimme. Es gibt das gleiche Ding, nochmal mit Stimme, also das Ding gesummt. Es gibt das Explosiv, TSCH. Und es gibt dieses Explosive nochmal mit einem S vorne dran, also S getrennt sprechen, T getrennt sprechen, SCH. Und damit sind wir diese ganzen Phonemgruppen eigentlich alle tot und wir haben gerade den schwierigsten Teil von Russisch erschlagen und der Rest vom Alphabet ist hier im Deutschen und selbst erklärt. Außer, dass sie keine Umlaute drin haben.
Wie viele Buchstaben hat das
Alphabet? 33. Davon sind zwei dabei, die nur als Kleinbuchstaben, drei. Kleinbuchstaben, wenn du mal das Deutsche dagegen hältst, offiziell haben wir 26, R, Ö, Ü plus SZ. Weil
scharf ist ja dann nur klein geschrieben. Zumindest in der deutschen Sprache.
In Unicode ist seit Standard 7 ein großes Z definiert. Das ist natürlich im Unicode nicht definiert, es geht um den Unicode Point. Der Rest ist Sache des Fonts.
Das definiert sich jetzt genau gleich aus,
dass es groß ist. Lass es halt, weil er überhaupt in Kapitelchen schreiben will.
Wir kommen nachher noch drauf. Letztes schon zum Beispiel aus dem Russischen: Trinken. Der Verbstamm ist einfach nur das Wort, der Buchstabe P weich gesprochen, ist ein weicher Zeichen. Das P ist das gesamte Verb, plus es kommt die Konjugationsendung dran und die Vorsilben, wenn ich was besonders ausdrücken möchte. Also ja, Piu heißt ich trinke. Er trinkt on J. Also P, J, T. Die implizite Bedeutung ist, er ist alkoholabhängig. Irgendwann sagst du on J. Offiziell ertrinkt und praktisch ertrinkt oft. An dem Beispiel hatten
wir.
Das besprechen wir nochmal im Kulturunterricht. Zeitformen haben wir Russen ein paar schöne Sachen. Rabote Nivolk, lesen Ubeschied. An der Stelle schießen wir es einfach. Sag niemals nie. Verneinung im Russischen ist immer so ein bisschen Mehrfachverneinung. Verneinung. Also wenn du zum Beispiel sagen möchtest, keiner hier spricht Russisch, musst du sagen, niemand nicht spricht Russisch. Wie sagst du, sag niemals nie? Niemals, sag nicht niemals. Nikakta, nikabari, nikakta. Und eine andere Sache war gewesen, hier spricht keiner Russisch oder nirgendwo spricht man Russisch, nirgendwo nicht spricht man Russisch. Diese ganze Frage, also nikakta ist putzig, kakta ist das Fragewort der Zeit, wann? Das kann man verneinen und gidir ist das Fragewort des Ortes, kann man auch verneinen, wo?
Gibt es Doppelverneinung?
Nein. Okay. Doppelverneinung ist was ganz typisch Deutsches. Ich lerne übrigens auch Englisch, ich habe auch englische Vokabeln drin, die sind nur von ein bisschen anderen Schwierigkeitsgrad als die, die ich im Russischen verwende.
Im Bayerischen gibt es sogar Drehfeile von deinem. Niemals, nie, nicht.
Niemals, nie, nicht.
Ich mag das niemals, nie, nicht.
Überhaupt nein, nicht niemand macht das niemals, nie, nicht. Du kannst das Personalpronomen noch negieren. Jetzt haben wir diese ganzen schönen Buchstaben und die müssen wir auch irgendwie in Unicode abbilden können. Also kommen wir langsam auf Teil 2 des Vortrages, irgendwas über Unicode. Und bevor ich mir irgendwelche Schlägereien mit euch liefere, ich mache Unicode einfach ganz nur UTF-8. Alles andere war sowieso eine scheiß Idee. Ihr habt schon die Geschichte gehört von... Während ich abwische, kleine Geschichte zum Lesen. Habe ich es vorbereitet? Ich wollte den Leuten was zum Lesen geben, damit sie ein bisschen anderes Medium kriegen. Also, ich muss die Geschichte jetzt von UTF-8 ein bisschen kurz erzählen. Rob Pike und sein Freund hatten versucht, UTF-16 für Plan 9 zu implementieren und haben gemeint, das ist ein Schmerz im Arsch. Weil man spricht bei den Übersetzern eigentlich ziemlich schlecht. Haben gemeint, das ist eigentlich ziemlich doof. Bekam einen Anruf von der Arbeitsgruppe bei IBM, ob sie mal ihren Kommentar zum nächsten Entwurf geben könnten und haben ihre Chance genutzt, mal ihren eigenen Vorschlag für UTF-8 reinzudrücken. Bekam dann die Frage gestellt, ja, bis wann bekommt das denn implementiert? Mittwoch haben sie zugesagt, dass sie es bis Montag schaffen. Haben ihr gesamtes Betriebssystem auf UTF-8 umgestellt, haben einen Konverter geschrieben, um alle bisherigen Encodings in UTF-8 zu wandeln, haben es am Montag vorgeführt und dann ist UTF-8 irgendwann als Standard eingeflossen. Und hat gemeint, er findet es noch schade, dass er die Serviette nicht aufgehoben hat, an der sie abends beim Treffen des Encoding aufgeschrieben haben. Also wir haben jetzt diese ganzen schönen Buchstaben aus vielen Sprachen. Im Deutschen haben wir unsere 30 Buchstaben plus diese komischen Phonemgruppen da, wo Buchstaben zusammengezogen werden. Im Polnischen kotzt es mich echt an. Du hast diese Phonemgruppen, das ist ein J, und dann gibt es hier auch nochmal Betonungszeichen, also ein J. Und wo ich durchgedreht bin, ich brauchte zum ersten Mal so ein A mit so einem Häkchen unten dran. Dieses kleine Zeichen nennt sich Ogonek. Das habe ich gedacht, mein Tastaturlayout ist ja so wahnsinnig überlegen. Es gibt doch dieses Betonungszeichen für C. Ich habe das Betonungszeichen gefolgt von einem A. Und nichts kommt dabei heraus. Also bin ich suchen gegangen.
Meinst du die Zedille oder?
Das Zedille. Also das Ding heißt auf Portugiesisch Sigilia. Die Franzosen sprechen das leicht anders aus.
Sigilia.
Und dann schauen wir einfach mal in die UTF-8-Tabelle rein. Also ich hatte mal angefangen, mir Wörterbuchdateien von DICCC zu laden und wollte die Sachen durchsuchen, weil ich solche Buchstaben nicht tippen kann und ich mit Kreppen exakt das Stringmatch brauche, wollte ich die ganzen Betonungszeichen runterreißen. Also habe ich mich einfach mal mit dem Leipzig unterhalten, mit meinem WLAN gekleidet und meine so Unicode arbeite ich gerade damit, was für ein Desaster. Meine erste Frage war gewesen, ja, wie finde ich denn eigentlich raus, wo ein Buchstabe ist? Keine Ahnung. Haben wir hier Perl, Unicode, Normalization. Ich will die Code-Perls haben. Schauen wir mal herein. Die Strukturierung von Unicode passiert in sogenannten Tables. Davon gibt es 17 Stück. Die reichen von 0 bis 16. Und die Adresse innerhalb einer jeden Tabelle ist hexdezimal von 0000 bis 4 mal f durchadressierbar. Und da drin sind halt alle Buchstaben, die in irgendeiner Gruppierung aufgelistet sind. Wir schauen jetzt rein. Mit der Codierung 000 kodiere ich den Charakter 0 Control. Machen wir was Sinnvolles. Ampersand kriegt die Buchstaben. Großbuchstabe D wird kodiert mit führende 0 bekannte freundliche Mitschreiben. Das heißt, die Plane ist automatisch die 0. Tabelle von diesen 17, die ich habe. Der hexdezimale Codepoint 44. Und da habe ich es zufällig geschafft, die richtige Codepage zu raten, das Ogonek zu finden und bin dann damit in den T-Klatsch der Nähe gegangen. Ich habe so ein lustiges Tastatur-Layout, da haben Leute gemeint, Leute, das ist der Unicode-Codepoint, wie gebe ich den ein? Und dann kam die Frage, ja, warum quetscht ihr ein Betonungszeichen ab? Nimm doch die Compose-Taste. Habt ihr schon mal Compose benutzt? Also, jedes Tastatur-Layout, mit Ausnahme des DE-Latin One No Dead Keys, ich habe da extra nachgeschaut, das ist Multikey ist nicht definiert, hat eine Compose-Sequenz. Was ich üblicherweise tippen würde, wäre meine spezielle Taste für Compose, gefolgt von einem Komma, gefolgt von einem A, und er setzt mir diesen Laut zusammen. Ich kann auch Compose A, Komma drücken. Und die Magic, mit der das passiert, passiert in zwei Schritten. Euer Tastaturlayout hat irgendwo in der X-Keyboard-Map definiert, dass es einen Multikey gibt. Es ist ziemlich langweilig, ich mag ihn einfach nur mal zeigen. Ich befinde mich aktuell im Verzeichnis UserShare X11, X-Keyboard. Ich befinde mich im Verzeichnis UserShell X11, X-Keyboard, Symbols. Da liegen etliche Keyboard-Varianten drin, die beschreiben, wie funktioniert das Mapping der physikalischen Taste auf den Buchstaben, der repräsentiert werden soll. Und dann gibt es ein Layout namens DE. Dieses DE mappt einen Keycode, den ihr mit so einer Software wie zum Beispiel X-Event, wenn ich hier reingehe und eine Taste drücke, drücken, gedrückt halten, loslassen. Ich will jetzt die Maus nicht bewegen, sonst sieht man. Sim-Screen, yes, was ist denn nächste Mal? Keys. Ich habe die Taste U gedrückt und Key Press Event. Buchstabe U runtergedrückt, Key Release Event, Buchstabe U. Und dann kriege ich den Keycode raus, mit dem das System oder das X-System meine Buchstaben intern verwaltet. Und dieser Tastencode wird hier auf einen Buchstaben gemappt. Was es auch noch gibt, ist die Beschreibung aller Umschalttasten, die Mehrfachbelegung möglich machen. Also Shift-Taste wäre eine Umschalttaste. Alt-GR wäre eine Umschalttaste. Bei mir gibt es übrigens noch zwei weitere. Bei mir ist Caps Lock und die größer-kleiner-File-Taste. Die spitzigen Klammern sind auch noch als Umschalttasten, mit der ich mit denen oder mit denen in Kombination ich spezielle Belegungen hinbekomme. Und da drin, ich suche gerade, seht ihr das? Ist definiert eine Taste namens Multikey, die, wir müssen nach oben, um es zu sehen. Wir sind gerade in. Wir haben das basisdeutsche Layout geladen und laden jetzt eins oben drüber. Das für meinen speziellen Fall nennt sich NeoBase. Und das NeoBase definiert einen Multikey, der dann entsteht, wenn ich Modifier 3 plus Tab drücke. Das ist diese spezielle Compose-Sequenz, in der ich dann Komma A eingeben kann.
Das heißt, du hast keine Compose-Taste, oder?
Ich habe keine externe Compose-Taste. Es gibt Keyboards, die haben dafür einen extra Knopf. Auf einem US-Keyboard ist es übrigens der Alt-GR-Key, der macht etwas Ähnliches. Der ist vorbelegt, der verhält sich nicht ganz wie Compose. Müsste man jetzt in der Config nachschlagen, was daran anders ist. Und dann brauche ich neben den Symbols, wo wir jetzt das Mapping einer physikalischen Taste auf den Key haben, noch die Compose-Sequenz. Wir befinden uns in User Share X11 Local. Da drin liegen eine ganze Menge ISO-Encodings, über die müssen wir nachher alle noch reden im Kontext von Unicode. Und da ist irgendwie der Ordner ISO 8859. Gut geraten, 15 ist für unser Gebiet. ISO 15 enthält schon das Euro-Zeichen. Und da sind die Compose-Sequenzen drin. Und da steht halt drin, wenn ich den Multi-Key drücke und zweimal die Taste Plus, erzeugt er mir ein Semikolon, Radlattenzaun. So, Klammersetzung, wenn man sowas nicht einfach hat, per Multi-Key. Das Krasseste, was ich gesehen habe, war auf GitHub jemanden, der hat bei sich im Home-Verzeichnis eine .x-Compose abgelegt und hat das gesamte Unicode-Spektrum ausgereizt. Zum Beispiel habt ihr in der letzten Plane so ungefähr auf der Adresse hat er festgelegt, wenn er Compose drückt, gefolgt von Klammer auf, gefolgt von 12, gefolgt von Doppelpunkt, von 3, von 0, dann füge ein Zeichen ein mit Namen X-Clock. X-Clock-Face noch irgendwas. Ich kann dieses Zeichen nicht darstellen, mein Font gibt es gar nicht her. Ich vermute einfach mal, dass der Unicode-Standard an der Stelle ungefähr so ein Zeichen definiert hat. Wir müssen nochmal über Unicode-Normalisierung reden. Ich glaube, ich mal. Ich erkläre mal den Kram im Browser zu suchen, denn das kriege ich nicht sinnvoll mit sauberen Worten erklärt, warum man sowas tun würde. Also wir haben diese Tabellen und in diesen Tabellen stehen ganz viele Codepunkte drin. Diese Tabellen sind historisch gewachsen. Das erste nicht mehr festzustellen. Es gab mehrere ISO-Standards, die vorher beschrieben haben, wie man für verschiedene Regionen dieser Welt Sachen kodieren könnte. Wenn ihr euch in diesen XL-Verzeichnissen umschaut, wie viele mögliche Kodierungen es für japanische Schriftzeichen gibt, dreht euch gerade im Grab um. Ich habe gerade ein paar japanische E-Mails da. Warum machen wir es nicht mehr so? Anderen Sachen waren. Ich muss an der Stelle ein Stück nach oben gehen. Wie soll ich das Encoding sehen? Also ich habe vorhin gesagt, ich verwende bei E-Mail nichts außerhalb des ASCII-Ranges. Alles, was in Header reingeht, das macht komische Sachen. Und die E-Mail-Programme machen immer saubere Sachen draus. Nämlich abgesehen davon, dass die E-Mail beim Transport nicht kaputt gehen sollte, muss euer E-Mail-Programm das Character-Encoding sauber hinkriegen und der Font muss es nachher schaffen, das darzustellen. Für dieses Chinesisch habe ich irgendwie 4 bis 5 Untervarianten gesehen, XKBM, für Japanisch waren wir ähnlich weit. Also mit den. Das ist eine Quälerei.
Und dann muss es mal erst noch nach 7-Bit umkodieren.
UTF-7 möchte ich hier nicht anfangen, das ist einfach. Also aufgrund historisch gewachsener.
Er meint, im Header muss es 7-Bit ASCII sein, also quasi printable.
Hast du neben Quote printable noch andere Optionen? Nämlich die konkrete Beschwerde war gewesen, wenn du UTF-8 mit Quote Printable kreuzt, kommst du auf 6 bis 8 Byte pro Buchstabe.
wäre gemacht mit ist auch minimal invasiv. Aber das ist ein eigener Vortrag.
Also, das Zeichen...
Üben Leute sind böse.
Üben Leute sind böse, ja. Das Zeichen könnte das Zeichen für ein Armstrong sein, was ein Währungszeichen ist, was einen eigenen Unicode, nicht Währungszeichen, Einheitenzeichen, was einen eigenen Unicode-Codepoint hat. Es gibt des Weiteren auch noch ein A mit dem Kringel drüber. Jetzt gibt es die lustige Frage, sind diese beiden Strings gleich? Also es gibt verschiedene Sprachen, die brauchen irgendwie einen E mit einem Betonungsstrich, deswegen werdet ihr in den Unicode-Code-Tabellen ganz viele E's mit Betonungsstrich finden, aber die alle in die gleiche Richtung gehen. Sie wollten rückwärtskompatibel sein zu den ganzen anderen Standards. Ich hatte ein schönes Gespräch mit Nico, ich habe gemeint, ich halte Unicode, also schon wenn ich jetzt gegen Unicode rente, ist es das Beste, was wir aktuell haben. Aber es hat etliche Macken. Bruce Schneier hat gesagt, zu kompliziert, um sicher zu sein, das wird nie was werden. Mein persönliches Problem ist, mit diesen 17 Code-Tabellen haben wir es natürlich begrenzt. Rechnen wir mal kurz aus, wie viele Buchstaben das sind. Also, wir haben 17 Tabellen zu jeweils 255 mal 255 Buchstaben. Macht gesamt 1 Million irgendwas Buchstaben, die wir mit diesem System encodieren können. Das Verfahren von UTF-8 könnte eigentlich mehr, aber aufgrund der Kompatibilität zu den anderen Encoding-Standards, wie UTF-16, hat man es künstlich begrenzt. Mein erster Kommentar war, warum muss man den Kram eigentlich künstlich begrenzen? Ich meine, Nico, warum? 1 Million reicht doch. Das letzte Mal, als man dachte, 1 Million ist genug, waren wir ungefähr bei IPv4. Das nächste Sache ist, es ist nicht ganz klar, wie Sprachen aufgenommen werden. Das Unicode-Konsortium könnt ihr Mitglied werden als Organisation für 18.000 US-Dollar pro Jahr oder als Firma, als Uni mit nachgewiesener Forschungsadresse für 12.000 US-Dollar pro Jahr. Dann könnt ihr an den Gremiumentscheidungen mitreden. Und die entscheiden, welche Sprachen sie aufnehmen. Zum Beispiel haben wir mal versucht, Klingonisch aufnehmen zu lassen. Die Sache ist, sie haben es abgelehnt mit der Begründung, Klingonisch schreibt ja keiner. Aber wir würden Klingonisch schreiben, wenn wir einen Buchstaben dafür hätten. Ja, so geht das nicht. Den Patch, den sie nachher gemacht haben, ist irgendwo in den 40.000er Bereichen, gibt es einen nicht offiziellen klingonischen Satz, Subsatz. Er ist nicht von Unicode, vom Konsortium anerkannt, aber wenn man den passenden Font hat, in dem Bereich tut es. Eine der anderen Sachen im Unicode-Konsortium war gewesen, warum habt ihr bitte schön für Lateinisch und Griechisch und Kyrillisch ein eigenes Schriftsystem, aber für Chinesisch, Japanisch und Koreanisch nicht? Darauf die Antwort, welcher Depp würde denn, Entschuldigung, falscher Text, aus historischen Gründen könnte man verargumentieren, dass das Chinesische und das Koreanische System miteinander verwandt sind und voneinander abgeschrieben haben. Man kann auch feststellen, dass Japanisch sich sehr früh abgespalten hat, aber weil. Ende der Begründung. Also für mich persönlich ist jetzt nicht offensichtlich, nach welchen Maßstäben Buchstaben aufgenommen werden. Und es kommt halt über diese ISO-Standards zu, das Zeichen mehrmals haben. Deswegen gibt es Unicode-Normalisierung. Wollt ihr erst den abschreckenden Teil haben und erst den logischen Teil? Die Idee besteht darin, in mehreren Teilschritten einen Buchstaben in Buchstabe plus alle Betonungszeichen zu zerlegen, damit man Stringvergleiche durchführen kann. Wenn ihr mal ein Perl-Uni-Intro eingibt, kriegt ihr grob die Warnung, was willst du eigentlich hier, willst du nicht was Sinnvolles machen. Mit der Perl-Uni-FAQ wird es dann schlimmer. Perl-Uni-FAQ in Unicode intended. Und ich mag auf den Teil eingehen. Sie warnen indirekt vor der Komplexität. Perl-Doc, Unicode Es gibt bei diesem Stringzerlegen vier theoretische Schritte. Uns interessiert nur der erste und der letzte und ich kann nicht benennen, wie die heißen. Tut mir leid, ich wechsle die immer untereinander. Und zwar gibt es einen Schritt, der zerlegt ein Buchstabe plus Betonungszeichen in alle seine logischen Elemente und wenn ihr Buchstaben habt, wie zum Beispiel so einen, der wird zerlegt nach Z plus unterer Punkt plus oberer Punkt. Das Wichtige ist, die werden beide gleich dargestellt auf dem Terminal und wenn ihr zwei Strings habt, die ihr vergleichen wollt, und das erste ist irgendwie ein Set mit einem Punktchen unten dran plus den Betonungspunkt oben, den vergleicht ihr mit dem Set und ihr normalisiert ihr vorher, muss sich das Stringvergleich gleich ergeben. Denn auch die Reihenfolge der Betonungszeichen wird bei der Normalisierung geändert. Dann war es wie schön die Frage in der Frequently Asked Questions, warum gibt es vier Stufen? Und ja, die eine ist, um den maximal zusammengesetzten Character zu erhalten für die interne Darstellung und zur Rückwärtskompatibilität mit allen Charts, die wir bisher haben. Die maximal zerlegte ist für Stringvergleiche gedacht. Die Zwischenschritte dienen der internen Darstellung. Bevor es zu trocken wird, lasst mich euch einfach mal mit einem Bild aufhalten. Wie heißt das Gleis? Also der Ulmer Bahnhof verläuft in Nord-Süd-Richtung und weil er ziemlich lang ist, dass Fernverkehrszüge halten können, lohnt es sich für Nahverkehrszüge, die Gleise in zwei Teile zu spalten. Deswegen gibt es von jedem Gleis, es gibt ein Gleis 5 Nord und ein Gleis 5 Süd. Wenn Nahverkehrszüge halten, passt man zwar auf ein Gleis drauf. Ich stelle immer wieder fest, egal in welcher Stadt ich bin, dass verschiedene Verkehrsbetriebe es nicht schaffen, ihr Umlaut-Encoding richtig hinzukriegen. Das sieht man besonders dann, wenn die Generation von Fahrzeugen wechselt. Also beliebt ist so, man hat irgendwie ein altes Bussystem, mit dem funktioniert das, die Busse kommen in die Jahre, man schafft neue Busse an von einem neuen Hersteller, neues System und updatet irgendwann mal die Fahrtrouten der alten Busse. Dann kommt es zu solchen lustigen Spielereien. Ich brauche mal einen großen Moment, mich selbst zu strukturieren. Wir haben darüber geredet, dass es Codepages gibt, in denen eine große Menge an Buchstaben kodiert werden. Es geht außerdem darum, dass es ein Konsortium gibt, das in irgendeiner Form bestimmt, welche Schriftsysteme aufgenommen werden. Eine beliebte Frage aus der Unicode Frequently Asked Questions ist auch, welche Sprachen habt ihr denn? Wir machen keine Sprachen, wir machen Schriftsysteme. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Normalisierung. Machen wir ein paar lustige Sachen. URL-Shortener. Es gibt so Spiele wie bei, wie sage ich das? Die einzige sinnvolle Anwendung für URL-Shortener in meinem Kopf ist Twitter. Ich habe irgendwie eine Zeichenbegrenzung und ich möchte jemand einen Link geben, der möglichst kurz ist. Seitdem wir Unicode-Buchstaben in URLs zulassen, macht das Spiel richtig Spaß. Twitter zählt nur Zeichen und auch nicht die Byte-Darstellung, sondern die Anzahl an, ich nenne die Dinger Graphem-Cluster, ein maximal zusammengesetztes Zeichen. Und es gibt einen Dienst mit dem Titel Unicode Ridiculously Short URLs. Sie haben halt nach ihrem Domainnamen ein Slash und zwei Unicode-Zeichen. Wir haben gerade gelernt, aus welchen Bereichen Unicode-Zeichen kommt. Das sollte hinreichend genau sein, um mithilfe einer Lookup-Tabelle mehrere Domains abzuspeichern. Lass einfach mal über dieser Rhesus oder die Kritiker sprechen. Also eine der konkreten Fragen, die mein Bekannter aus, wo ich mein Bekannter aus Leipzig auch gekriegt hat, war halt gewesen, ihm ist nicht klar, warum im Unicode-Konsortium gesagt hat, das russisch P und wenn man es kursiv schreibt, das serbische P, also serbisch-russisch P, würde ein bisschen anders aussehen. Und die Aussage vom Unicode-Konsortium ist, ihr kriegt keinen Codepoint dafür, weil ihr das unterscheiden wollt, nehmt gefälligst einen anderen Font. Währenddessen hat sich mein Freund aus Leipzig aufgeregt und hat gemeint, es ist ziemlich doof, er macht gerade viel für die Arbeit damit rum und es gibt einen Satz für Griechisch und für Altgriechisch und da ist meistens nur der Betonungsstrich ein bisschen anders schräg, aber eigentlich ist es der gleiche Buchstabe. Es gibt bei den Extended Character Sets wir schauen mal kurz in die Tabelle rein und dann erkläre ich, wie es funktioniert. Also wenn ihr einen Buchstaben sucht, würdet ihr üblicherweise in so einer Tabelle nachschlagen. Die Art, wie ihr einen Buchstaben findet, ist, die Beschreibung von unicode.org ist, die Tabellen sind logisch sortiert. Ihr findet den schon. Es gibt keine Suchfunktion, du musst einfach gekonnt raten in die Tabelle finden. Wir sind hier gerade im Krieg Extended. Ich glaube, ich zeige das nochmal in der Überschrift. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo sich mein Freund darüber beschwert hat, dass es so viele Buchstaben gibt. Zum Beispiel habt ihr hier dieses A, den 1F84, mit drei Betonungszeichen obendrauf. Und der Grund, warum es die gibt, hat historische Gründe. Stell dir mal vor, Schrift ist schon sehr alt. Die Idee, dass es Schrift gibt, ist älter als die Idee, dass es Wörter gibt. Man hat einfach einen Satz gemacht, den man einfach Buchstaben aneinander gepappt hat. Aber wenn du irgendwie logische Gruppen hast und du Sachen betonen willst und Sachen absetzen willst, wie machst du das? Und eine typische Art, Sachen abzutrennen, zum Beispiel am Wort Anfang, war den Buchstabe mit einem Doppelstrich zu markieren. Das wäre, dieser Buchstabe markiert einen neuen Wortanfang. Und deswegen habt ihr im altgriechischen Satz auch so wahnsinnig viele Zeichen, weil die Idee von Leerzeichen und Abstand und Punktierung, die ist noch gar nicht so weit ausgereift. Erstaunlich viele Sprachen haben davon Überbleibsel. Portugiesisch hat 2008 entschieden, sie schaffen es einfach ab. Portugiesisch hatte mal ein Ü. Zum Beispiel im Wort Linguista. Mein Portugiesischlehrerin konnte mir nicht erklären, wofür es das gab oder wo der Ausspracheunterschied ist.
So wie die Schweizer auch das scharfe S abschafft.
Das scharfe S, ich habe jetzt gelernt, es gibt ein Unicode Großbuchstaben scharfes S. Nämlich die spannende Sache ist, was passiert eigentlich, wenn ihr die Funktion aufruft? Uppercase und gibt den String mit. Die Idee, dass es große und kleine Schriftzeichen gibt, ist eigentlich eine Minderheitenrepräsentation. Das ist so ein ziemlich neumodischer Kram, das man nur in relativ wenigen Sprachen hat. Es ist tatsächlich gar nicht so verbreitet, dass man Großbuchstaben, Kleinbuchstaben unterscheiden müsste. Ich habe mittlerweile gelernt, es gibt Unicode-Steuertabellen, die zusätzlich zu diesen Code-Tabellen ausgegeben werden. Ich muss sagen, ich habe sie nie gesehen, der Rest ist jetzt ja spekuliert. Also es gibt irgendwie eine Markierung für Punktierung und es gibt eine Markierung für Großbuchstabe, Kleinbuchstabe, anderes Zeichen. Und irgendwie ist es mit Hilfe dieser Tables möglich, die Funktion Uppercase sinnvoll arbeiten zu lassen, indem man sagt, der ist der Buchstabe mit Markierung, das ist ein Kleinbuchstabe und irgendwo fängt der geblockte Großbuchstaben an. Ich habe diese Steuerdatei noch nie gesehen. Und die braucht man auch noch für sehr wenige Zeichensysteme. Über Compose, über das Case Mapping, die Schriftsysteme. Machen wir ein paar kleine Spiele mit Chinesisch. Wir hatten vorhin ein Beispiel vom Russisch, das ist das Ziel einer betonten Silbe. Das ist klar geworden, im Deutschen ist das eigentlich auch total wichtig, du kannst eine ganze Menge vom Wort wegwerfen. Meine erste Chinesischstunde war ein bisschen spannender hingegen. Die Chinesen, es gibt ja auch wahnsinnig viele lokale Dialekte, die sind auch nicht alle gleich. Also ich sage Chinesisch, die beiden großen kantonesischen Mandarinen, wir hätten dann solche Sprachen wie Quartong. Und die unterscheiden sich zum Beispiel in der Wortbetonung. Es macht einen Unterschied, ob ich eine Silbe steigend, fallend, gleichbleibend, ausschlagend habe. Also Li, 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 Li sind für die vier unterschiedliche Silben. Es gibt auch keine Betonung, sondern es gibt halt vier unterschiedliche Lis mit immer einer anderen Worthöhe. So, Quartong treibt es wohl auf die Spitze, die haben 12 unterschiedliche Tonverläufe für eine Silbe, um die Silben voneinander zu unterscheiden. Aber das Schriftsystem ist für uns Europäer relativ leicht begreifbar, wenn man sich einfach mal damit auseinandersetzt. Beispiel, das wäre das Zeichen für Mensch. Wenn man sich das mal als Piktogramm vorstellt, das im Laufe der Zeit gewachsen ist, es ist sehr einfach erklärbar. Nicht, dass ich die Zeichen in der richtigen Reihenfolge zeichne. Das wäre das Zeichen für Berg. Der Unterschied zwischen Chinese Traditional und Chinese Simplified ist, die Chinesen haben ja sehr lange, oder tun es immer noch, Wert auf Zeichnen, also Schreiben ist Kunst, ist Zeichnen gelegt. Das heißt, es würde hier in traditionellen verdammt viele Schnörkel und extra Striche geben, die für die Bedeutung nicht wichtig sind, aber dafür, dass das Zeichen schön aussieht. Das ist der Unterschied, wenn ihr seht, Coding Chinese Traditional, Chinese Simplified. Und damit kann man sinnvollerweise Wörter zusammensetzen. Zum Beispiel, das ist das Wort für ab, so hoch oder nach oben. Und das wäre das Zeichen für down. Und daraus entwickeln sich ganz viele Zeichen. Es gibt Schätzungen, dass ungefähr 4% der heutigen Zeichen noch Grundzeichen sind, die andere Zeichen bilden. Wenn ich jetzt zum Beispiel Wörter zusammensetzen möchte, Berg, hoch und runter ist Mountain Pass, die Bergstraße. Das Zeichen für Baum, ein Baum, drei Bäume, also Baum ist Baum oder Holz und drei Bäume sind dann halt ein Wald. Wäre eigentlich schon ziemlich cool, wenn man das mit dem Bilderwörterbuch mal sinnvoll lernen könnte als Deutscher. Es gibt hier ein schönes Beispiel, ich fand das einfach so witzig, ich kann nur das Zeichen nicht richtig zeichnen. Ich muss es jetzt mal. Das ist das Zeichen für Frau. Stelle ich einfach mal eine Figur mit einem Hut vor. Damenhut. Wenn ich dieses Zeichen gruppiere, zweimal, dann ist es das Verb streiten. Und wenn ich dieses Zeichen dreimal gruppiere, dann heißt es Ehebruch. Es gibt erstaunlich viele Einführungsvideos, die versuchen, dieses wortweise Schreibsystem näher zu bringen anhand leicht merkbarer Merkmale. Und diese Buchstaben, wir sprachen über Case, haben auch alle kein Upper und kein Lowercase. Es gibt einfach kein Case. Und die Begriffe Upper und Lowercase kennt ihr schon, woher die kommen? Aus der Buchsetzerei. So, man hat irgendwie diese kleinen druckbaren Letter, die sind in Kisten geordnet. Und der Buchsetzer hat diese Kisten logisch gruppiert. Es gibt halt den Uppercase und den Lowercase. Die obere Schubladenreihe und die untere Schubladenreihe.
Ich wollte noch. Du hattest gerade vorher was von Holz und Wald. Weißt du, wie es aussieht?
Ohne Gewähr, dass ich es richtig zeichne. Wir können es da rausfischen. Das ist der Baum. Und ich weiß nicht, ob die Striche jetzt hier zusammenführen müssen oder weiter oben. Wenn ihr so gerade interessiert, das wäre das Zeichen für Sonne. Es leitet sich mal ab von einem Zeichen, das wahrscheinlich historisch mal so aussah. Also diese Schriftzeichen waren nicht immer identisch, die entwickelt, haben wir auch im Laufe der Zeit entwickelt. Das ist jetzt simplified, da kamen mehr Schnörkel dazu, es wurde ein bisschen verformt. Das wäre übrigens das Zeichen für Mond. Und die beiden zusammen in Kombination als Composed Character heißen hell. Ich wollte mit euch über Font reden, weil das noch ein wichtiger Punkt ist.
Wie spricht man das Holz aus? Wasche das?
Ich kann dir den TED-Talk empfehlen, der dir genau das näher legt.
Ich habe mir nämlich mal von einem Chinesen meinen Namen erklären lassen und der hat dann erklärt, den wird man so ähnlich schreiben, weil also wenn man es einfach nur ausspricht, dann würde das sich anhören wie Wald.
Es gibt, also davon leiten sich jetzt ganz viele Zeichen ab. Zeichen, die sich logisch zusammensetzen, an diesem kleinen rassistischen Beispiel. Oder Zeichen, also Wörter, die ähnlich gesprochen werden wie Sachen, die man... Also wenn ich ein Wort habe, das gesprochen ähnlich klingt, wie das Wort, das bereits ein Schriftzeichen hat, dann klaue ich einfach dessen Schriftzeichen. Dann ist es nur logisch, wenn man die passende Aussprache dazu kennt. Und so kann ich halt über, ich klaue von dem ein Aussprachestück und von dem was und ich schmeiße die Hälfte von dem Zeichen weg und neues Zeichen zusammensetzen. Das ist dann für uns Europäer nicht mehr logisch. Meine Cousine hat das 3 Jahre lang studiert und war dann 2 Jahre im Ausland und hat gemeint, sie spricht es fließend und versteht es fließend, aber sie kann auch immer nicht die Tageszeitung lesen. Also so ein Grundwortschatz würde aus 2000 Zeichen bestehen. Ein gebildeter, also ein durchschnittlich gebildeter Student hat irgendwie 6.000 bis 8.000 Characters im Kopf, ein Gelehrter bis zu 20.000. Das ist auch eher am Ende der Fahnensteige.
Aber es gibt mehrere 100.000, oder?
Die Antwort ist erstens, ich weiß es nicht. Zweitens ist, das hängt davon ab, wo wir es befinden. Die Koreaner haben es ja auch geklaut. Und das wäre jetzt was nur im Japanischen bekannt ist. Ob du es in China kennen würdest, müssten wir wahrscheinlich die Stelle suchen. Es ist ja auch keine einheitliche Sprache. Und dieses Schriftsystem hat sich über ganz Südostasien verschleppt. Es hat sich über die Zeit geändert, es hat sich über die Region geändert. Stimmen. Ich wollte mit euch über Fonts reden. Also die Art, warum ihr keinen Font bekommt, der wirklich den gesamten Unicode-Bereich abdeckt, ist, dass es einfach verdammt aufwendig ist, einen Font zu kreieren. Wo ist jetzt mein Font? Fangen wir mit GNU Unifont. Im Jahr 1990 angefangen, versuchen die aus der ersten Tabelle möglichst alles abzudecken, was man irgendwie abdecken kann. Ihr habt noch diese Tabelle im Kopf. Die Beschreibung dafür ist, die Buchstaben, wie sie hier zu sehen sind, sind eine Repräsentation, um dem Leser einen Gedanken zu geben, wie es aussehen muss. Die korrekte Art, wie dieses Zeichen gezeichnet werden muss, wird nicht dargestellt. Zum Beispiel hat mein Terminal dieses A, wie dem Ogonek, heißt übrigens AU, in der Mitte gezeichnet. Und da hat sich Monika aufgeregt und meint, nein, das ist falsch, der Haken muss nach rechts und das ist nicht der richtige Buchstabe. Das zu entscheiden ist Sache des Fonts und da wird ausdrücklich hingewiesen, Unicode behält sich, Konsus behält sich vor, in dieser Tabelle Fehler zu machen. Zu viele Terminals. Die Art, wie diese relativ plump aussehenden Buchstaben entstanden ist, man hat ein Raster aus 16x16 Feldern. Und da hat man mit seinen Xien oder seinen Lattenzeugchen da reingemalt, um unterschiedlich dicke Stricke zu stellen. Das gab es ursprünglich einen Perl-Interpreter dafür. Und das hat man dann mal gepasst nach Vektorgrafik als Anfang von GNU Unifont, um diese erste Codepage mal mit irgendeinem freien Font darzustellen. Was in so einem Font definiert, sind neben diesen grundlegenden Zeichen, ich glaube, fangen wir mal mit dem hin. Warte. 8, 4, 2. Entschuldigung, ich habe den Kartenmaßstab vergessen. Anfängerfehler. Ihr müsst als Vektorgrafik diesen gesamten Buchstaben nachzeichnen. Und wenn ihr das für nur den ersten Bereich, also das 17. von einer Million, 50.000, 5.000 Buchstaben machen wollt, ist das schon ziemlich anstrengend. weil um den Buchstaben korrekt darzustellen, müsst ihr wissen, wie er eigentlich gezeichnet werden sollte, was eigentlich üblich ist, in der Schrift zu machen. Ich kann zwar diese Unicode-Anleitung nehmen, nach der Buchstaben erstellen, aber das wird nicht der Font sein, den die Leute wiedererkennen können. Das ist der GNU Unifont und ich wollte euch mal im Vergleich dazu den Déjà-vu zeigen, der ist nämlich ein serifenbehafteter Font. Dann könnt ihr euch mal so grob vorstellen, wie lange es braucht, einen Buchstaben zu entwerfen. Denn diese Anchors, ich spekuliere nur, sind wahrscheinlich, um den Buchstaben innerhalb der Zeile korrekt auszurichten. Wir wollen auch ein korrektes Kerning machen. Und dann habt ihr neben den Einzelbuchstaben auch noch Ligaturen. GNU Unifont ist ein Monospace-Font, ist ziemlich langweilig. Aber was ich mit Ligaturen machen kann, ist, ich kann Zeichen untereinander schreiben. Und diese Ligaturen haben entweder einen eigenen Codepoint, die meisten von denen haben einen, das heißt, ihr werdet das F und das I als Einzelbuchstaben machen und das F und das I als Ligatur und das F und das F als Ligatur und diese ganzen anderen Ligaturen, die es dann noch gibt, werdet ihr einzeln definieren, bis am Ende mal dieser Font fertig ist. So ein Font zu erstellen ist ungefähr eine Lebensaufgabe und das ist auch der Grund, warum es so wenig freie Fonts gibt. Oder warum es Fonts gibt, die nur beschissene Teile aus dem Unicode-Bereich abdecken. Das ist einfach eine Schweinearbeit.
Wer LaTeX macht, weiß, dass es auch dreibuchstabige Ligaturen gibt. FFL und FFI. Da gibt es den schönen Satz, die schaffige Steffi lächelte süffisant über das Mufflon in den Offizien.
Den bringen wir auf die Website, müssen wir da aufschreiben. Ich habe noch zwei Kommentare zur abschließenden Auflockerung. Das eine ist eine Webseite, die sich befasst mit Schriftsystemen dieser Welt. Ich habe sie vorhin runtergeladen, um sie mal zu demonstrieren. Ich muss noch meinen Browser finden. Omniglot ist die Seite, wenn ihr euch für Schriftsysteme interessiert, omniglot.com. Das ist jetzt ein Beispiel für ein künstliches Alphabet. Betamaze. Deckt nur den ASCII-Bereich ab. Und das Besondere an den Buchstaben ist, jeden Buchstaben kann man upside down auf den Kopf stellen und er wird immer noch zum korrekten Buchstaben auflösen. Also wenn ihr jemals eure Wohnung neu verzieren wollt, die vielleicht mal an sowas, die haben, sie sind scheiße durchsuchbar. Ihr würdet euch wirklich weiß im Raum durchhandeln von, ich möchte ein buchstabenbasiertes System, ich möchte ein silbenbasiertes System, im Japanischen. Ich möchte Buchstabengruppen. Zum Beispiel Koreanisch ist so, du kannst 2 bis 3 phonetische Gruppen zu einem Buchstaben, zum Charakter zusammenfassen. Irgendwie Anfang der Silbe, Anlaut, Mittellaut, Endlaut. Und so setzt du halt im Koreanischen deine Characters zusammen. Und die haben es halt verschiedene Beispielsysteme dokumentiert. Für Chinesisch seht ihr immer die Evolution, zum Beispiel hier, seht ihr gerade die Maus, das Zeichen Sonne. Hat sich halt im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Das Zeichen für Berg habe ich euch gegeben. Das war auch nicht immer gleich. Also wenn ihr euch für Sprachen interessiert, einfach mal omniglot.com durchstöbern. Das ist wirklich cool. Letzte Sache, ich mag eigentlich enden mit einer heißen Nachricht. Es gibt... Verzichten wir drauf zu... Ich mag euch ein Stück aus dem Unicode zeigen. Es gibt diese Smileys, die in den Codebereichen definiert sind und wie ihr seht an den führenden beiden Nullen, die sind bereits innerhalb der ersten Plane drin. Gibt es auch als Katzengesichter. Wie gesagt, das ist nur die textuelle Beschreibung und die genaue Implementierung davon ist diejenige an der Stelle, der den Font macht. Und hier gab es eine konkrete Beschwerde, dass die Smiley-Sätze bei verschiedenen Instant-Messengern doch so viele weiße Smileys enthalten, aber viel zu wenig farbige Smileys. Deswegen gibt es gerade einen Draft, der das Unicode-Konsortium durchläuft. Es soll so ähnliche Betonungszeichen, stelle ich mir zumindest vor, einen Hautfarben-Modifier für die Smileys geben. Es soll sie nachher in 7 Farben geben, von weiß bis schwarz und gelb.
Wir machen in Zukunft alle Fonts in 3 Farben, eine für Rot, eine für Grün und eine für Blau.
Das ist sehr schön.
Das heißt, hier gibt es nachher nicht eine Funktion Uppercase, sondern eine Funktion Yellowcase.
Convert Skin.
Kann man den blauen Smiley dann noch rote Ohren rankleben oder so?
Du darfst gerne ein Vorschlag im Unicode-Konsortium einbringen. Ich habe es aber geschaut, also die Studentenlizenz, ein Jahr lang nur Leseerlaubnis. Wie gesagt, du kannst es nicht durchsuchen. Ich bin gespannt, ob du es findest. Probier es einfach mal. Wenn du mich auf irgendwelche Unicode-Seiten durchstöbern.
Die Beschreibung kann man Volltext durchsuchen, oder? Also was hier, Grinning Face, könnte man, das ist irgendwas, das ist die Verordnung, die könnte das Volltext durchsuchen.
Es sind viele einzelne PDFs, die auf der Unicode-Seite verlinkt sind. Also du kriegst diese gesamte Code-Page nur in einzelnen PDF-Schnipseln. Und deine Frage ist einfach, wie viele Smileys hast du drin? Ich habe es nur diesen einen Smiley-Satz gefunden, aber für Beispiel der Buchstaben mit Betonungsstrichen könnten wir davon ausgehen, dass es in der Vergangenheit mehrere Unfälle gegeben hat. Ich spekuliere nur, ich habe diesen ganzen Kram eigentlich keine Ahnung. Ich bin da zufällig reingestolpert, habe ihr FAQ gelesen und festgestellt, was ist denn das für Scheiß? Ich warte auch darauf, dass es irgendwo einen Unicode-Nachfolger gibt, der entweder mehr sicher ist oder mehr Zeichensysteme zulässt. Wir haben festgestellt, wir haben viele Sprachen, die sind cool, wir haben viele Zeichensysteme, die man eventuell gebrauchen könnte. Die Repräsentation ist immer ein Problem, am Beispiel der E-Mail, MIME, Content Encoding, wie bei dem Vortrag.
Könntest du da noch was sagen zu Encomposed und Decomposed UTF-8, was ja auch nochmal irgendwie einen Unterschied macht?
Ich habe da sogar eine Demo vorbereitet. Ich will sie nur nicht zeigen, weil es halt stinkt langweilig. Wir würden halt irgendwelche Hex-Code-Points in irgendwelche anderen Hex-Code-Points. Da sehen wir, dass es funktioniert. Also, ich habe mich mit dem Wörterbuch mal beschäftigt, eine Datei einzulesen und den Kram zu konvertieren. So, das Erste, was ich mache, ist, wenn ich dem Perl der ersten Zeile sage, use UTF-8, habe ich die interne Repräsentation der Datentypen umgestellt. Damit habe ich vor allem Funktionen wie Lowercase und Uppercase manipuliert, die arbeiten nämlich plötzlich anders. Dann ist er eingelesen, ausgegeben, Print, alles wunderbar. Habe dann angefangen, das Betonungszeichen wegschmeißen zu wollen und plötzlich kam Bytecode im Hash raus. Also ein bisschen gelesen. Aufgrund historischer Gründe ist das Default Encoding für Perl ISO 8859 schieß mich tot. Deswegen gibt es die Perl-Runman-Page, alle Parameter, die man dem Perl-Interpreter geben kann, um Sachen im Verhalten zu ändern. C heißt, du änderst das Encoding für den Input, den Output und den Error auf UTF-8. Ich könnte es im Code machen, indem ich sage, nimm das File-Handle für Standard-Out, ändere das Encoding auf UTF-8. Nimm das File-Handle für Standard-In, ändere das Encoding auf UTF-8. Nimm das File-Handle für Standard-Out, ändere das Encoding auf CIO. Passt schon. Ich hatte hier einen lustigen Effekt, den ich gerade nicht mehr projiziert bekomme, nämlich ich zerlege das erste A mit dem Ogonic in ein A plus Ogonic. Ein stinkt langweilig. Mach mir eine Demo. Echo. Compose. Komma A. Nochmal, Compose, Komma A. Zeugt mir diesen Note. Mein System ist UTF-8 clean, was ich nicht mehr sagen kann, wenn ich ein SSH auf Don't Panic mache. Da wird es ein echtes Desaster, weil, das muss man noch jemand erklären, meine Local wird von Teil von meinem System zum Zielsystem übertragen. Und dann passieren so Sachen wie, mein Terminal muss UTF-8 clean sein und Byte-Sequenzen können. Der Transportweg muss es können, das Zielterminal muss es können und am Emacs muss die Steuersequenz passend ankommen. Die einfache Antwort ist, vergiss es. So, dieses A mit dem Orgonic kann ich halt nach NFD normalisieren lassen. Compose, A. XXD ist der Hexdump mit dem Unterschied, dass er dir zur Adresse und der Hexdarstellung auf der rechten Seite noch die Darstellung in ASCII angibt, sofern es eine Darstellung in ASCII gibt. Das ist irgendein Composed Character, ein A mit Orgonic in einem Stück. Dafür gibt es keine ASCII-Repräsentation. Und den da oben habe ich zerlegt in ein A plus Orgonic, deswegen ist das A ausdruckbar und der nachfolgende Buchstabe nicht.
Der letzte Punkt, das 0a, das ist eben das 0a-Zeichen. Das muss man jeweils weg abstrukturieren. Du könntest Print verwenden. Dann ist das nicht da.
So. Und Perldoc, Unicode. Björn hatte nochmal nach der Repräsentation gefragt, diese Mempage lesen. Das beschreibt das Zerlegen von den Zeichen und das Wiederzusammensetzen. Und der Rest ist eigentlich Standard und ist für so einen Vortrag viel zu langweilig. Ich könnte euch jetzt das lange über Encoding erzählen und wie man was in UTF-8-Byte-Sequenzen reinpresst und wie weit ein Wörterbuch-Experiment ist. Lasst uns einfach dabei. Also wenn ich nochmal eine neue Sprache anfangen würde, würde ich das exakt mit dieser Kombi machen. Phrasen, die mir helfen, wird Übersetzung und da die Sprache für auditive Typen in sinnvoll zum Lernen. Aber das ist mein persönlicher Lerntyp. Ihr habt meine Karteikarten gesehen, ihr wisst, wie ich denke. Habt Spaß mit Sprachen, redet mit den Leuten. Es ist okay, Fehler zu machen.